Hallo Max.
Hallo Björn.
Willkommen zur Märchenstunde. Ich glaube...
Hallo Hörer. Nummer,
hallo Hörer.
Wir grüßen nie die Hörer, kann das sein?
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Und Eichhörnchen.
Hörenden.
Liebe Hörenden, genau. ich glaube, wir sind im Moment bei der Märchenstunde Nummer 25, die wir jetzt gerade...
Sind wir wirklich bei der 25?
Haben. Ich schaue gerade.
Ich habe gerade vorhin nochmal nachgeguckt.
Ja. Im November die... Letztes Jahr im November mit Katrin Rönnecke zusammen war die 24, wir sind jetzt bei der 25.
Stimmt, ich habe extra nochmal nachgeguckt, dann habe ich wahrscheinlich zwei hochgezählt im Kopf. Habe ich das doppelt gemacht, dann habe ich 26 draus gemacht.
Macht nichts, wir sind bei der 25.
Schlimm, schlimm, schlimm.
Ich habe es
in herzlichen Glückwunsch nochmal.
Danke.
Du hast ja, weißt du weswegen?
Zu Weihnachten wahrscheinlich.
Genau. Nee, du hast ja im letzten Podcast, hast du ja regelmäßig mal nervös auf dein Telefon geguckt.
Genau.
Weil du ja jede Sekunde ein Kind erwartetest.
Genau.
Und
es ist mittlerweile da.
Mittlerweile ist es da.
Ja.
Und das kam dann wie lange später? Schon eine Woche.
Ein paar Tage.
Genau.
Also ja.
Also ist jetzt so übers ist schon.
Ich glaube,
kommt jetzt langsam in die Schule Wochen oder sowas. Oder? Ich weiß das bei diesen Kindern nicht so genau.
Das geht schnell bei den Kindern. Das ist der Internatsplatz schon gebucht.
Ach so, hoffentlich schon Kindergartenplatz.
Jein. Also theoretisch ja, nur die Berechtigung dafür, dieses Behördending noch nicht, haben wir noch nicht fertig.
Wie die Berechtigung?
Naja, du kannst ja nicht zu einem Kindergarten oder einer Kita gehen und sagen, hier, ich hätte gerne Platz, haben sie einen? Ja, haben wir, ja gut, dann kommen wir. Mhm. Sondern du brauchst zumindest hier in Berlin einen Kita-Berechtigungsschein des Landes, also des Landes Berlin. Musst du bei deinem Bezirksamt einen Antrag stellen, musst denen die Geburtsurkunde zeigen, dass du also überhaupt ein Kind hast, das in diese Kita will. Und dann musst du denen erzählen, wie viel du im Vorjahr verdient hast, damit die ausrechnen können, was dich das kosten wird, dein
Kind. Ach so, ja, das ist ja...
Und solche Sachen. Und erst, wenn du das alles gemacht hast und dann die übliche 3 Jahre Bearbeitungszeit, nein, also es dauert ungefähr 4 Wochen, bis die 4 bis 6 Wochen, dann kriegst du den Schein. Oder auch nicht. Also ich kenne durchaus Leute, die hatten irgendwie Betreuungszeiten beantragt, wo dann das Amt sagte, ja, aufgrund der von ihnen gelieferten Nachweise kriegen sie aber nicht so viel Betreuungszeit.
Wie?
Naja, du musst schon irgendwie nachweisen, also damit du dein Kind ganztags in die Kita schicken kannst, musst du nachweisen, dass beide Eltern ganztags arbeiten.
Hat man nicht inzwischen einen Rechtsanspruch auf so einen Kindergarten?
Na gut, das ist ja neu, das weiß ich nicht. Das ist jetzt seit diesem Jahr, also seit wenigen Wochen. Ich habe ja das letzte Kind, das ich in die Kita geschickt habe, ist schon ein bisschen älter.
Also mittlerweile sollte das eigentlich so. Also das hier, Kind, guck mal, bitte, ich hätte gerne einen Kindergartenplatz.
Na gut, du musst ja aber trotzdem deine Gebühren und so weiter.
Ja, ja, klar.
Also dafür okay, brauchst du diese Berechtigung und wir haben zwar einen Platz, aber wir haben den Berechtigungsschein noch nicht.
Ach so. Also habt ihr euch rechtzeitig drum gekümmert? Ich habe irgendwann mal
eben nicht. Wir haben ja den Berechtigungsschein noch nicht.
Ach so, man kann sich um den Berechtigungsschein auch schon kümmern, bevor das Kind da ist, oder?
Nö, aber je früher du das Kind in die Kita bringen willst, desto schneller musst du dich kümmern. Und das haben wir jetzt schon so ein paar Wochen vertrödelt.
Ja. Ja. Naja. Ja,
wie das so, halt, wie das so ist, genau.
Wie das so ist, klar. Nee, was ich vorhin eben gerade noch erzählen wollte, und dann haben wir beschlossen, dass ich es on air, on record, die Idee ventiliere.
Es hat jetzt kurz, also nichts mit Grimms Märchen zu tun, sondern quasi mit Max Märchen.
Naja, es hat ein bisschen was mit dem Format dieses, das ist ja ein Unterhaltungspodcast. Und ich finde das ist ja Unterhaltung. Und ich finde ja so, Unterhaltung kommt eigentlich doch, also es gibt viele Technik-Podcasts, die haben auch gleich immer unglaublich viele Hörer haben. Es gibt halt, also wir.
Vor allem Hörer.
Hörer, genau.
Und nicht so viele Hörerinnen.
Ein paar auch.
Ja.
Bestimmt. Und dann gibt es sowas wie WMR, was schon durchaus manchmal ein bisschen Unterhaltungsaspekte hat, was aber auch so ganz, wir tun so, als würden wir die Welt verstehen und probieren euch das dann zu erklären, was natürlich dann regelmäßig in die Hose geht, weil die Hörerinnen und Hörer das besser wissen. Also nicht nur besser.
Das ist deshalb, natürlich der Vorteil an der Märchenstunde, da weiß niemand so viel wie wir beide.
Also ich weiß nichts, also weiß niemand so viel wie du.
Nein, es war ein bisschen Moderationsarroganz.
Ach so, ja, genau.
Natürlich nicht.
Und ich finde, es gibt viel zu wenig wirklich Unterhaltungspodcasts, die so einfach nur gute Unterhaltung liefern. Mhm. Und ich habe überlegt, ob man nicht ich habe mich neulich mit Toto und Kollegen hier, jetzt sage ich nochmal hallo, schöne Grüße an Nelly, die das garantiert hört und die sich jetzt bestimmt freut. die seine Freundin ist, und die machen zusammen, machen die hier, wie heißt das, Rollenspiele, so Brettrollenspiele. Also die machen die machen auch Live-Rollenspiele, was ja lustig ist, also so im Wald rumrennen, ja, in Verkleidung und so, aber die machen auch Brettrollenspiele. Und ich habe mir das mal so ein bisschen erklären lassen, weil ich habe sowas noch nie gemacht, und so ein Rollenspiel, und habe mir erklären lassen, wie das funktioniert. Und habe gedacht, so ein Rollenspiel als Podcast, wenn man die richtigen Leute dabei hat, könnte das eventuell ganz gut funktionieren, weil man erzählt die ganze Zeit eine Geschichte und vielleicht so ein bisschen so Improv, und aber die Hörer explizit mit einbeziehen. Also dass die Hörer haben sozusagen, das war so der Gedanke bei diesem Rollenspiel. Du spielst die ganze Zeit so ein Rollenspiel, das hängt ja offensichtlich sehr stark von so einem Spielleiter ab, der sozusagen die Geschichte vorantreibt.
Genau.
Aber dass man, egal wer, was man hat, dass man immer noch der Hörer, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie man, oder die Hörerin, ach Gott, das ist jetzt.
Ich hab dich, ich krieg dich.
Ja, die Hörerin, dass die Möglichkeit haben, im Gott-Modus sozusagen immer noch auch dem Spielleiter oder Spielleiterin eins reinzudrücken.
Und das ist cool.
Und zu sagen so, und jetzt machst du aber das, sodass wirklich vor dem Podcast niemand weiß, in welche Richtung das gehen wird. Und das so ein bisschen interaktiver zu gestalten. Also dass man als Hörender die Chance hat, jederzeit sich auf den Podcast Einfluss zu nehmen und auch mitzukriegen, dass das wirklich live ist.
Ein Live-Rollenspiel-Podcast mit Hörerinteraktion.
Ich weiß nicht, ob Rollenspiel dafür das Richtige ist, aber sowas in der Richtung auf jeden Fall.
Also so das klingt echt super spannend. Also da würde ich zuhören, glaube ich.
Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Aber bis weiter als das ist die Idee bisher noch nicht.
Das ist nicht schlecht.
Mal gucken, ob sie weiterkommt. Aber ich bin ja dazu übergegangen, man muss seine Ideen, so, es gibt ja viele Leute, die sagen so, Ideen muss man immer so, nicht geheim halten, bloß nicht erzählen, weil ansonsten kommt jemand und macht's.
Und naja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Erinnerst du dich, du hast mir vor Jahren mal erzählt, du würdest gerne ein Programm oder eine App, ich glaube, damals sagte man noch Programm, programmieren, dass es kleinen Gastrobetrieben erlaubt, dass sie ihren Bestellvorgang zwischen Gast und Küche und so weiter mit dem iPad machen.
Genau, iPod damals noch.
Oder iPod, genau. Das gibt es mittlerweile für Android, für Apple, für was auch immer. Ja. Also da natürlich, das ist naheliegend, aber hättest du das damals sofort alles verfolgt, hättest du vielleicht der Erste sein können und damit echt Kohle machen können. Mittlerweile brauchst du das nicht mehr entwickeln, weil es gibt schon
das fünfmal. Das stimmt. Ich habe das auch verfolgt. Also ich habe da auch durchaus viel Zeit reingesteckt. Offensichtlich nicht genug, dass was draus geworden ist, aber ich habe das damals auch schon durchaus verfolgt und habe da auch Leute rangesetzt. Es hat einfach nicht funktioniert. Es ist einfach, es ist vorher schief gegangen und es ist ein bisschen daran schief gegangen, weil man braucht halt jemanden, der so den Vertrieb macht. Also irgendjemand muss die ganze Scheiße auch noch verkaufen.
Nee, klar, da gibt es 100 Gründe, warum es nicht funktioniert oder doch funktioniert. Ich wollte nur sagen.
Aber man hat immer unglaublich viele Ideen. Also wie viele Ideen setzt man tatsächlich in die Tat um von denen, die man hat? Ein Bruchteil.
Also ich schreibe alle meine guten Ideen, schreibe ich in meine Remember the Milk To-Do-Liste.
Ja.
Und manchmal schaffe ich es, eine abzuarbeiten, aber ehrlich gesagt wird die Liste immer länger.
Ja, genau. Und darum lieber erzählen,
ja,
weil vielleicht
jemand anders macht.
Vielleicht hat ja jemand anders einen Mangel an guten Ideen.
Und kann es dann umsetzen.
Und wenn das, und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist genauso, also ähnlich gering, wie dass man es selber umsetzt. Aber im Idealfall erzählen einen die Leute, weißt du was, du müsstest eigentlich das noch so und so machen und die Idee wird eigentlich nur besser. Also durch Erzählen von Ideen mit anderen Leuten, es besteht die Chance, dass die einem geklaut wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch viel höher, dass sie eigentlich einfach nur besser wird. Sitzt nicht auf euren Ideen, sondern haut sie lieber raus, weil im Zweifelsfall habt ihr immer noch eine gute Idee gehabt und manchmal ist ja einfach nur schön, man will ja viele Sachen noch gar nicht selber machen. Man möchte ja eigentlich gerne, dass das jemand anders macht.
Ich sage dann,
man würde es nur gerne nutzen.
Zum 100. Mal, weil wir schon dabei sind, gute Ideen.
Ja.
Und ich weiß um die Probleme mit den Datenformaten und Closed Data und so weiter. Ich will verdammt nochmal eine Meta-App, in der alle öffentlichen Nahverkehrsmittel, alle Carsharing-Unternehmen und so weiter für Berlin zusammengefasst sind, damit ich aus einer App heraus entscheiden kann, was ist jetzt der coolste Weg für mich. Und ich weiß auch, dass es sowas für den Großraum Stuttgart von Mercedes schon gibt.
Genau, das nehme ich eigentlich ganz hübsch.
Glaube aber, dass man das noch breiter machen
Natürlich.
Könnte und ich hätte es gern für Berlin.
Das wäre toll.
Please also, share and realize my idea.
Also es wäre ja schon allein gut, wenn man diese ganzen Carsharing-Anbieter unter ein Dach bringen könnte.
Ja, das wäre super. Gut, ihr merkt, wir erzählen euch Märchen, aber eben nicht das Grimmsche Märchen.
Ja, aber du wolltest auch noch was anderes vorneweg erzählen.
Genau, also bevor wir zu Tischlein deck dich kommen, darüber wollen wir nämlich nachher, das wollen wir uns nachher vorlesen, darüber reden, wollte ich zwei Punkte sozusagen in einem Bogen noch im Vorspann abarbeiten. Das eine Ding ist, dass wir ja letztes Jahr sozusagen 200 Jahre die Grimmsche Märchensammlung hatten. Mhm. Erstauflage der Grimmschen Märchensammlung, aus der wir immer lesen, ist von 1812 und letztes Jahr hatten wir 2012. Das haben wir auf der Republika schon gefeiert mit unserer Live-Performance mit den Splatter- und Horrormärchen zusammen mit der wunderbaren Sabrina David. Wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, so richtig abgegangen ist diese ganze Märchen-Grimms-Jubiläumsgeschichte dann auch erst zum Ende des Jahres. Unter anderem kam im November oder Dezember aus dem Verlag von der Wochenzeitschrift Die Zeit, die haben so eine Reihe Zeitgeschichte, so ein, kommt alle paar Monate mal raus, ein Heft, Die Brüder Grimm, das ich für sehr, sehr lesenswert finde.
Das habe ich sogar hier irgendwo rumliegen.
Hast du das auch gekauft?
Nee, ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen.
Ah, okay.
Das liegt da, warte mal.
Ja, ich habe es zu Hause, also ich muss es mir jetzt nicht angucken. Ja, und da stehen auch so ein paar spannende Sachen drin, weil die Grimms sind ja schon so schillernde Figuren. Weil sie einerseits irgendwie diese Märchen gesammelt haben, andererseits die Frage ist, warum, was wollten sie damit? Wollten sie damit so einen Nationalismus begründen?
Ja.
Ja, nein, vielleicht. Haben sie wirklich dem Volk aufs Maul geschaut, also sozusagen so eine Breitenliteratur gegründet oder nicht? Lauter so eine Punkte.
Okay.
Waren sie eher liberale Revolutionäre oder konservative Säcke? Weil der eine von den Jungs war 1848 im revolutionären Paulskirchenparlament, aber da eher für die Konservativen und so weiter.
Okay.
Also schon zwei schillernde Typen mit nicht so einfachen Antworten auf diese ganzen Fragen, ob die jetzt, wie die jetzt drauf waren. Das Spannende aber ist halt, wir haben da auch schon in den letzten 24 Folgen immer wieder drüber gesprochen, dass die Märchen ja eben nicht quasi mit dem Tonband auf dem Dorfplatz aufgenommen wurden und eins zu eins dann transkribiert, sondern dass die Gebrüder Grimm sich Märchenerzählerinnen nach Hause geholt haben, sich von denen Märchen erzählen haben lassen und die dann bearbeitet haben. Das heißt also, die Märchen, die wir auch in dieser Ausgabe von 1812 haben, sind jetzt nicht original so, wie sie erzählt wurden, sondern die Brüder Grimm haben da drin rumgefingert.
Ja.
Haben wir ja schon 100 Mal drüber geredet.
Und klar,
je näher sozusagen die Auflagen ans Heute kommen, also die 7. Auflage vom Ende des 19. Jahrhunderts, desto mehr haben die da drin rumgefingert, desto bearbeiteter sind die Märchen.
Ja, klar.
Ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht oft genug sagen kann, dass diese Märchen permanent neu bearbeitet wurden. Und der zweite Punkt ist, dass ein Großteil der Märchen, weil es immer heißt, oh, die deutschen Märchen, total toll, ein Großteil der Märchen, die sie gesammelt haben, die haben sie sich von einem Kindermädchen aus so einer Großbürgerfamilie erzählen lassen. Und in großbürgerlichen Familien wurde im 19. Jahrhundert vor allem Französisch gesprochen und da galt die französische Kultur als das höchste aller höchsten Kulturgüter.
Mit anderen Worten, ihr habt wahrscheinlich auch Kindermädchen, die französische Märchen
erzählt haben. Genau, und das kann man sozusagen nachverfolgen, wenn man die Stoffgeschichte dieser Märchen anguckt. Literaturwissenschaftler tun sowas manchmal. Ein Großteil der ach so deutschen Grimmschen Märchen sind eigentlich französischen Ursprungs.
Also könnte man jetzt auch ein bisschen großzügiger sein und trotzdem Nationalismus und sagt europäische Märchen.
Das werden sie wohl sein, aber genau. Aber das zeigt halt, also an dieser Geschichte, dass die Brüder Grimm als die großen Germanisten und die Begründer der deutschen Nationalliteratur und so weiter, dass die ganz viel französische Texte genommen haben, um sie einzudeutschen, also so viel zum Thema deutsche Originale, und dass sie vor allem permanent an diesen Texten gearbeitet haben, dass es nie eine Endfassung gab.
Ja.
Und die zwei Dinge finde ich ziemlich wichtig zu wissen, wenn man in den letzten Tagen hier diese Diskussion verfolgt, und das ist mein zweiter Punkt, ob man jetzt Kinderbücher umschreiben darf oder nicht, weil da drin sexistische, rassistische Sprache oder was auch immer drin steht. Weil, also die eine Diskussion, die läuft, ist, sind diese Begriffe, die gerade problematisiert werden, wirklich sexistisch oder rassistisch?
Also es ging um die, wie hieß es gleich, die Hexe?
Die kleine Hexe von Ottfried Preußler, da stand das sogenannte N-Wort drin und das wird jetzt in neueren Auflagen, ab jetzt soll das getilgt werden.
Also wir können das ruhig noch sagen, das N-Wort, oder?
Wenn wir das jetzt, also ich würde es, also man kann sozusagen zu dokumentarischen Zwecken würde ich es einmal verwenden, es ging um das Wort Neger, genau.
Ja.
Und da ist eben die Überzeugung des Verlags, dass sie das nicht mehr bringen wollen, mhm. weil es ein rassistisches Wort ist.
Ja.
Eine Überzeugung, die ich persönlich teile.
Mhm.
Und die in dem konkreten Fall übrigens auch der Autor Ottfried Preußler teilt, der lebt nämlich noch.
Ah, okay.
Und der hat zugestimmt, dass man das ändert.
Ja, okay.
Aber deswegen, also zwei, und da zuvor schon war ja im gleichen Verlag, glaube ich, der Punkt, dass ähnliche rassistische Wörter aus den Pippi Langstrumpf-Geschichten getilgt werden und die mhm. sozusagen der Sprache modernisiert werden. Und da gibt es jetzt sozusagen zwei große Diskussionen. Die eine Diskussion ist, sind diese Wörter wirklich rassistisch, ja oder nein?
Okay, ja.
Die zweite Diskussion, die ich fast noch absurder finde, ist, die, es ist völlig egal, ob sie rassistisch sind oder nicht, es gibt einen Originaltext und der darf nicht einfach verändert werden.
Na, die Leute haben schlechte Erfahrungen mit Star Wars gemacht.
Naja, schon, aber da muss man eben sagen, wenn man sich die Geschichte der Literatur anguckt, wenn man sich vor allem auch die Geschichte der Nationalliteraturen anguckt, gerade eben das Beispiel der Brüder Grimm, es gibt diesen einen Text nicht. Texte verändern sich immer. Und Texte werden auch immer angepasst.
Ja.
Also ob das jetzt sozusagen die Grimms waren, die versucht haben, Märchen möglichst bürgerlich, kinderfreundlich und deutsch zu machen. Oder ob es heute der Verlag im Falle der kleinen Hexe sogar mit Zustimmung von Ottfried Preußler, dem Autor selbst, sagen, wir modernisieren die Sprache. Oder ein Beispiel, das ich vorhin auf Twitter gefunden habe aus dieser ganzen Diskussion, dass Harry Potter in Amerika andere Texte, andere Wörter verwendet als in England, damit die US-amerikanischen Kinder die Texte verstehen. Und das natürlich, ja, logisch. Und das natürlich mit Zustimmung der Autorin. Also dieser Fetisch eines Originaltextes, mit dem man dann letztlich versucht, irgendwelche Uraltsprache zu erhalten, der ist hochgradig bescheuert und jenseits jeglicher Realität.
Also ja, er ist, ich finde es nicht schlimm, Kindermärchen zu modernisieren. Ich finde, ich sehe allerdings diese Problematik, also es gibt jetzt an einer anderen Stelle, ist ja eine ähnliche Problematik, so bei Casablanca zum Beispiel, da werden ja alle Rauchszenen rausgeschnitten.
Ja.
Beziehungsweise die werden so nachbearbeitet, dass die Protagonisten nicht mehr rauchen.
Ja.
Was wahrscheinlich aus relativ ähnlichen Motiven heraus passiert, wie diese Märchen abgeändert werden. Und gerade bei diesem Rauchen, wo man einfach nur sieht, dass Menschen damals was gemacht haben, was heute als höchstgradig schädlich gilt und vielleicht eventuell sogar auch als cool dasteht, was heute als hochgradig krebserregend gilt, finde ich, ist das eine Form von, auch Geschichtsklitterung. Also es kann dazu führen, dass man das Gefühl hat, dass das, also man so dieses, dass Menschen damals Dinge anders gemacht haben, als wir sie heute tun, finde ich, gehört auch zum Wissen dazu. Das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt dass man jetzt als, wenn man abends seinen Kindern nur Märchen vorlesen möchte und Kinder schnappen ja sowas mit einer ungeheuren Geschwindigkeit auf und die kriegen ja auch sofort mit, wenn die Eltern bei einem Wort Probleme haben und sagen gerade dieses Wort dann ganz besonders häufig, dass man diese Situation jetzt nicht unbedingt haben möchte und dass man stattdessen eine Märchenvariante hat, bei der das einfach von vornherein nicht drin ist, kann ich absolut nachvollziehen, wenn es nicht dazu führt, dass sozusagen die andere alte Variante komplett sozusagen so getan wird, als ob es die nie gegeben hätte.
Genau, aber da ist die Lösung relativ einfach. Also ich habe ja mal irgendwann mal Germanistik studiert.
Ja.
Und das Erste, was wir im ersten Semester gelernt haben, ist, dass wir möglichst nicht mit den Reklamheftchen arbeiten, die wir in der Schule alle benutzt haben, weil die nämlich alle eben editiert sind.
Ja.
In der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Texten sollte man sozusagen möglichst ein Original benutzen.
Genau.
Am besten
auch die Handschrift sozusagen.
Genau. Von Hand. Oder eben ähnlich wie wir das ja auch seit 3 Jahren machen, zumindest sagen, welche Textfassung man liest.
Mhm.
Und dementsprechend, du hast völlig recht, man sollte auch die Texte, die wir heute problematisch finden, nicht deshalb einfach vergessen machen. Aber man kann zum einen, wie das ja auch ich zumindest bei den neuen Pippi Langstrumpf-Versionen ist, man kann zum einen Lesefassungen für die Kinder machen. Also wo du sagst, ja genau. Und selbst da kann man irgendwie auf die erste oder letzte Seite des Buches schreiben, der Text wurde an den heutigen Sprachgebrauch angepasst.
Mhm.
So. Und das andere ist, dass man natürlich für eine wissenschaftliche Beschäftigung das Original erhalten muss.
Ja.
Aber das muss ich nicht in der Kinderausgabe machen.
Nö, in der Kinderausgabe genau. Muss das nicht passieren.
Aber nur. Also insofern, bin ich da völlig bei dir, dass ein Modernisieren von Texten oder ein eine Neuauflage von Texten oder auch Filmen, die ist, finde ich, völlig unproblematisch, wenn sie transparent gemacht wird und wenn dabei das Original trotzdem für diejenigen, die sich kritisch damit beschäftigen wollen, erhalten bleibt.
Ja, also bei Star Wars ist ja jetzt, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ja. Da legt ja George Lucas gerade, nutzt ja auch da das Urheberrecht wahrscheinlich ziemlich massiv, um dafür zu sorgen, dass die Originalfassung nach Möglichkeit in Vergessenheit geraten.
Und, ja, das ist Kacke.
Und also das ist ja sein Ziel, sein erklärtes, dass alle nur noch sozusagen die neuen Fassungen sehen. Auch aus einem nachvollziehbaren Grund heraus, weil er halt die alten Varianten, weil er sagt, das ist sein Werk und er hält es sozusagen noch nicht für fertig und er hält die neue Variante für besser. Und also es
aber siehst du da diese Ambivalenz? Einerseits, dass er ganz massiv bei seinem aus der Kulturgeschichte zusammengeklauten Mashup, was Star Wars ja ist.
Natürlich ist es das.
Genau, da tut er aber so, als ob er als Autor bestimmen darf, was die richtige Fassung ist, also das Original.
Ja, ja.
Andererseits führt aber genau diese seinen Wunsch dazu, dass er permanent dran arbeitet, dass also dieses Werk immer in dem Prozess steckt. Also die Star Wars ist so lange nicht fertig, solange er nicht sagt, so jetzt reicht's mir. Und ich glaube, wie ganz viele Künstler, der wird, solange er lebt, nie sagen, es reicht mir.
Na, hat's ja gerade verkauft.
Ja gut, aber du weißt, was ich raus will.
Ne? Ja, ich glaube,
also dieser Wunsch von Autoren und Autorinnen zu sagen, ich bestimme, wie das Werk zu sein hat, der letztlich sozusagen auf so ein Original abzielt, führt lustigerweise dazu, dass permanent neue Varianten rauskommen.
Stimmt, das ist eigentlich ganz lustig.
Und dieses Ding, das Texte immer im Fluss sind, ist und historisch gesehen auch schon immer waren, ist der beste und einfachste Grund dafür, dass man selbstverständlich heute Kinderbücher an den heutigen Sprachgebrauch und das heutige Sprachverständnis anpassen darf und kann und sollte.
Na, insbesondere bei, also spätestens bei solchen Märchen, wie wir sie lesen, wo es ja sowieso kein Original gibt, sondern eben die eine Variante, die Grimms zufälligerweise getroffen haben und die sie dann kennen und vielleicht hat die das nächste Zimmer mit dem Hausmädchen das schon ein bisschen anders erzählt so oder die nächste Mutter und oder mit ziemlicher Sicherheit und dann hätten
wir. Ja, machen wir ja auch.
Ja, klar.
Also merkst du ja beim Lesen. Ich glaube, jeder, der mal vorgelesen hat, merkt, wie schwierig es ist, wörtlich vorzulesen.
Ja, man merkt das wahrscheinlich gar nicht, dass man, also mir fällt das bei dir manchmal auf, dass du dann andere Sachen sagst, als da steht, also minimal anders. Ja, ist alles nicht ganz leicht. Also ich habe da auch schon, ich habe mal an längeren Diskussionen, also an sehr langen Diskussionen zu dem Thema stattgefunden. Das ist ja auch gerade in der Germanistik, ist das ja auch so ein großer Spaß, wenn wir dabei sind, wo es ja auch immer, wo das ja eigentlich auch so ein bisschen drinne steckt, so dieses, wir haben dieses Werk des Künstlers und wir müssen möglichst nah da dran bleiben, um es dann interpretieren zu können und alles, was bei uns erst im Kopf entsteht, jeder unserer Meinung ist falsch und abzulehnen und nur schädlich für das Ganze und nur das Genie als solches ist zu sehen. Also ich habe das mal erlebt, da saß ich selber in dieser sehr, sehr langweiligen Konferenz. Ich sage jetzt nicht, um welchen Autoren es geht, weil da gibt es nur so und so viele Leute, die sich mit dem beschäftigen. Daraus wäre für einige zumindest relativ klar, um wen es da ging. Und da ging es, wurde darüber diskutiert, wie übersetzen wir Handschriften.
Ja.
Und es gibt halt, und der besondere Autor hat am Ende eines Wortes hat der ein S irgendwie merkwürdig geschrieben, so dass man es nicht mehr genau als S lesen konnte. Und dann war jetzt, schreiben wir da jetzt ein S hin? Oder kennzeichnen wir das als Verwaschung? Also als Verwaschung heißt, könnte auch was komplett anderes bedeuten. Und dann wurde da lange drüber diskutiert und ist das jetzt eine Verwaschung oder ist das nicht? Und dann hat sich eine der anwesenden Germanistinnen hat sich bereit erklärt aus dem Stand einen Vortrag, die hat sich nämlich 2 Jahre nur mit diesem Schluss S bei diesem einen Autor beschäftigt und hat sich angeguckt, wie hat der im Laufe seines Lebens das S geschrieben und konnte dann schlüssig nachweisen, dass er in seiner Jugend hat er immer noch ein S hingeschrieben, dann ist das immer weiter verwaschen im Laufe seines Lebens und dann irgendwann mit 80 hat er dann nur noch irgendwelche Krakel gemacht am S, woraufhin dann eindeutig zu beschließen war, okay, das darf jetzt wirklich ein S sein und das heißt nicht in Wirklichkeit Q. Also ich probiere jetzt einen möglichst abwegigen Buchstaben zu finden. Weil man darf ja als Autor da im Himmel, Quatsch, als Germanist oder als Interpretier, also darf man ja gar nicht mehr interpretieren.
Also also zwei Dinge. Also das eine ist natürlich, wenn man versucht, den Originaltext zu rekonstruieren, wie das so Handschriftenwissenschaftler machen, dann sind so eine nerdigen Diskussionen schon wichtig.
Aber langweilig.
Ja gut, das sind Nerd-Diskussionen immer, wenn man nicht Teil des
spezifischen... Stimmt gar nicht, meine Nerd-Diskussionen
ja, sind alle. Ja, du weißt, was ich meine, ne? So, genau, aber bei der Interpretation bin ich da voll bei dir und unter anderem, also was mir da immer wieder so hilft oder war oder die Überzeugung, die mir da, die Meinung, die mir da am überzeugendsten war während des Studiums, Umberto Eco, der ja nicht nur tolle Bücher geschrieben hat, sondern also Krimi-Romane und so weiter, sondern auch Literaturwissenschaften gemacht hat, der eben in einigen seiner Werke zur Zeichentheorie sehr überzeugend darlegen kann, dass so ein Text erst im Lesen fertig wird.
Ja, genau.
Und dadurch, dass du anders liest als ich, wird es bei dir ein anderer Text als bei mir.
Natürlich, es ist ja auch so dieses berühmte, dass man hier der Steppenwolf ist ja so dieses berühmte, das muss man einmal mit 18 gelesen haben, dann muss man es nochmal mit 30 lesen, nochmal mit 50 lesen, weil es jedes Mal ein komplett anderer, also.
Muss ich?
Ich weiß nicht, ob das musste, aber es gibt viele Leute, die das sagen. Das hat das.
Ja, ich weiß, aber ich hatte ihn mit die 18 und 30, die hatte ich und nach 30 dachte ich, okay, muss ich nie nochmal
lesen. Ich habe bisher noch gar nicht, ich habe mal angefangen, ihn zu lesen, aber da gibt's, also ich meine, das deutet ja darauf, das ist ja eigentlich, wenn es für dich mit 30 was anderes bedeutet als mit 18, obwohl das identische Buch ist, dann muss ja da eine Menge im Kopf bei entstehen und nicht schon beim Schreiben, weil der Schreibprozess ist in dem Fall nun wirklich mal abgeschlossen. Ja.
Ist aber auch ganz einfach, warum das so ist.
Ja, trotzdem will es niemand wahrhaben.
Viel zu wenige wollen es wahrhaben. Aber, also Eco sagt eben, dass kein Text der Welt es schafft, das Universum, das er beschreibt, komplett zu erzählen.
Hm? Ja, also setzt man immer an...
Also jeder Text hat Leerstellen.
Ja.
Also wenn wir jetzt das Tischlein deck dich irgendwie nehmen, was wir jetzt gleich lesen wollen, das geht los mit dem Satz, es war einmal ein Schuster.
Da muss man wissen, was ein Schuster ist.
Zumal musst du wissen, was ein Schuster ist, aber da fängst du sofort an, dir ein Bild zu machen. Ne? Genau. Also ist das einer, der eine ganze Fabrik hat? Ist das einer, der alleine ist? Repariert der Schuhe oder
macht er nebenbei noch Schlüssel nach?
Genau. Ja, also logisch, genau. Und dann geht jetzt der Satz weiter, der hatte drei Söhne und eine Ziege, dann wird dir klar, okay, eine Schuhfabrik vielleicht nicht und so weiter. Ne? Das heißt, der Text, jede Information im Text baut in dir erstmal eine Vorstellung auf, die der Text dann weiter korrigiert oder verändert, aber er wird sie dir nie exakt bestimmen, weil er einfach...
Da könnte man hier jetzt einen schlechten Witz draus machen. Es war einmal ein Schuster, der hatte drei Söhne und eine Ziege. Aber Haustiere hat er nicht?
Hm. So, wenn wir dann die Sexismusdebatte bitte eindeutig auf Marx führen könnten.
Nee, weil mir ist aufgefallen, dass er keine Frau erwähnt wird.
Das passiert ja öfter, ja.
Ja, also nicht mehr erwähnt, nicht mehr ihre Existenz wird erwähnt.
Ich glaube, wir sind jetzt drin, oder? Wir lesen jetzt einfach.
Ja, wir lesen das einfach.
Jetzt endlich, nach einer halben Stunde Vorgeplänkel, die Märchenstunde 25 bei Märchen angekommen, vom Tisch.
27:44.
Ja, knapp eine halbe Stunde.
Ja, ja. Ich sag das nochmal noch für den Chat hier.
Genau, es gibt Menschen, die uns Shownotes schreiben. Das finde ich großartig. Ich würde euch gerne, wenn ihr da wärt, umarmen, knutschen, weil ich das super gerne seit Ewigkeiten haben wollen hätte. Und jetzt endlich macht's jemand für uns. Danke. Wir wollten vom Tischken Deck dich den Goldesel und dem Knüppel in dem Sack lesen. Wir lesen es wieder in der Erstauslage von 1812 und wer von uns beiden liest?
Ich glaube, beim letzten Mal hast du, kann das sein?
Das weiß ich nicht mehr. Also einer von uns beiden, weil Katrin hatte nicht gelesen. Aber du kannst, liest du, mach.
Ah, Mist, das sind dann mehr Toffifees für dich. Es war einmal ein Schuster, der hatte drei Söhne und eine Ziege. Die Söhne mussten ihm beim Handwerk helfen und die Ziege musste sie mit ihrer Milch ernähren.
Hm? So, klingt, essen die trotzdem Fleisch?
Das ist eine interessante Frage.
Nur so zum Thema Vorstellungswelten.
Ja, ja. Hm?
Gut, jetzt...
Und die Frau taucht nicht mehr auf.
Immer noch nicht.
Das war nicht mal was aus der... So, also das klingt nach Armut.
Im Kindbett des dritten Sohnes gestorben. Kommt vielleicht, das wäre jetzt meine Interpretation.
Ach so.
Aber eben... Die ist vielleicht auch weggelaufen.
Vielleicht wohnt sie da noch und wird einfach nicht erwähnt.
Auch das. Merkst du? So ein Text ist einfach nicht fertig. Ja. Der entsteht erst in dir ganz.
Damit sie nun alle Tage gut saftig Futter bekämen, sollten die Söhne sie der Reihe nach auf die Weide führen. Der Älteste führte sie auf den Kirchhof, ließ sie da herumspringen und fressen. Am Abend, als er heim wollte, fragte er: Ziege, bist du satt? Die Ziege antwortete, das passiert eigentlich so doch relativ selten, aber
im Märchen ist das machbar.
Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh. Sicher, dass wir das noch nicht hatten?
Ja, ich habe nachgeguckt. Okay. Ist ein sehr berühmtes Märchen, das ja, ist glaub, man, wahrscheinlich man deshalb. Ich finde, aber wobei ich sagen muss, ich weiß nicht warum, aber ich dachte immer, ich bin so satt, ich mag kein Blatt, ist aus der Raupe nimmer satt.
Nee, dass das mit der Ziege ist, das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass das Tischlein deck dich ist.
Siehst du? Wie man auch Texte verwechselt, ja, wenn man nicht aufpasst.
Wahrscheinlich, da muss ja auch noch ein ziemlicher Wechsel kommen. Naja, werden wir sehen.
Auch das übrigens so zum Thema Welten vervollständigen im Leseakt. Wenn du das fertig lesen willst, musst du ab jetzt akzeptieren, dass es in der Welt dieses Märchens möglich ist, dass Tiere reden. Sonst würdest du es nicht weiterlesen. Das heißt, es braucht dich, um diesen Text fertig zu machen. Verstehst du? Weil wenn du jetzt sagst, oh, ist doch scheiße, Ziegen können nicht reden, weg mit dem Märchen, dann wäre hier jetzt das Lesen vorbei.
Das stimmt.
So.
Ha. Nun, so komm nach Haus, sagte er, zog sie in den Stall und band sie fest. Der alte Schuster fragte seinen Sohn, ob die Ziege auch genug zu fressen gekriegt hätte. Der Sohn antwortete, sie ist so satt, sie mag kein Blatt. Wörtliches Zitat. Hm? Also,
ja.
Er wollte aber selbst sehen, ob das wahr sei, ging in den Stall und fragte, Ziege, bist du satt? Scheint irgendwie, also es ist offensichtlich eine sehr, sehr, ist ihm sehr, sehr wichtig, dass die ja. Ziege wirklich satt ist.
Ja, logisch, also, die muss ja die ganze Familie ernähren.
Ja, aber es ist, also ich meine, die Ziege antwortete, wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einziges Blättlein. Mäh, mäh.
Was eine dumme Ziege.
Ja, aber echt mal. Da wissen wir mal, woher die dumme Ziege kommt, ne?
Aber so unverschämt, oder?
Mhm. Ja, natürlich.
Die lügt. Eine lügende Ziege.
Ja, was ist jetzt unwahrscheinlich? Eine sprechende Ziege oder eine lügende Ziege?
Na gut, wenn sie das sprechen kann, kann sie auch lügen.
Nee, kann sie nicht. Kinder können ja bis zu einem gewissen Alter nicht lügen. Ich weiß,
das stimmt.
Ich weiß jetzt nicht, wann genau die Schwelle ist. Ich habe mal so ein Experimentiervideo gesehen. Und das war sehr, sehr lustig zu beobachten. Weil da waren zwei genau Kinder, die irgendwie so ein halbes Jahr auseinander waren. Und die wurden halt gezwungen dazu zu lügen. Also du kriegst was, du darfst es behalten, wenn... Also wurde irgendwie, es gab zwei Becher oder irgendwie sowas, die wurden auf was draufgestülpt und was da drunter ist, darfst du behalten, solange der andere das nicht rauskriegt. Und während das eine Kind so, wurde dann gefragt, so unter welchem ist es, und dann einfach mal auf den falschen Becher gezeigt hat, ist das andere wirklich verzweifelt und in Tränen aufgegangen und hat dann wirklich so auch mit dem Heulen immer wieder, so auch beim 10. Mal immer noch auf den richtigen Becher gezeigt. Und ein halbes Jahr später alles überhaupt kein Thema mehr.
Also ich habe das ja gerade hinter mir mit dem Graugnomen.
Ja.
Die können schon.
Der lügt jetzt.
Naja, also Moment, das Ding ist, die erzählen ja schon früh Dinge, die nicht stimmen.
Aber die wissen
es. Aber halt. Die haben kein Bewusstsein dafür, dass sie dir gerade Scheiße erzählen.
Ah, okay.
Dieses Bewusstsein, dass sie bewusst dir was erzählen, was nicht stimmt, das kommt erst recht spät, so irgendwann nach 3,5, 4, so in der Ecke.
Genau, ja, das ist auch so die Zahl, die ich so grob im Kopf
genau.
hat.
Und das ist echt lustig, weil sie es nämlich dann auch ausprobieren erstmal, ne?
Also wie weit sie gehen können?
Dass sie merken, dass sie sozusagen Schwachsinn erzählen können und dann wird das auch ausgetestet.
Ah, okay.
Das ist auch ziemlich lustig. Und beliebt so Dinge wie, hast du dir die Hände gewaschen? Ja. Nee, hast du nicht. Doch.
Okay. Ja.
Also an solchen spielerischen Sachen wird es dann auch ausprobiert. Du kannst daneben stehen. Ne? Du weißt ganz genau, also bei uns gibt es so die Regel, wenn man irgendwie aus der Straße spielen reinkommt, irgendwie Straßenschuhe aus, die Regenhose aus und so weiter und dann erstmal Hände waschen. Bevor.
Also mehr so eine rhetorische Frage. Dass
und dann kannst du daneben stehen.
Hm? Ja.
Und er zieht sich aus, läuft durch die Wohnung, holt sich irgendwie was, einen Apfel oder sowas oder geht spielen und du fragst, sag mal, hast du dir gerade Hände gewaschen?
Ja.
Und du standest daneben.
Naja, das ist halt so dieses, das dauert halt ein bisschen. Ah. So, ja, okay. Ziege. Genau,
die lügende Ziege.
Die lügende Ziege. Mäh, mäh, fand kein Blättlein. Wie der Schuster das hörte, glaubte er, sein Sohn habe ihn belogen, war zornig, sprang hinauf, nahm seinen Stock von der Wand und prügelte ihn fort. Jetzt, ich glaube, ich weiß, wo die Frau ist.
Ja, danke.
Tags darauf musste
er fragt sich nur, warum die Söhne noch da sind.
Ja. ich habe mit meiner Ziege geredet und jetzt wurde erst mein Sohn verprügelt. Und gleich weggeschickt, wegen einem Tag. Auch. Also nicht so, kann das sein, dass er eine Missinterpretation, lass uns das mal ausdiskutieren, wieso die Ziegen? Nee, gleich so.
Der Vater scheint eine relativ enge Beziehung zu der Ziege zu haben.
Wenn er ihr, das hast du gesagt.
Wenn er ihr mehr glaubt,
ja,
als irgendwie seinem Sohn.
Ja, stimmt. Ja. Das ist, tags darauf musste der zweite Sohn die Ziege weiden. Er führte sie unter lauter gute Kräuter. Die fraß die Ziege alle ab.
Oh, so ein frischen Ziegenkräuterkäse.
Aber es ist auch, man muss auch mal sagen. Achso, mit Ziegenmilch.
Ich mochte jahrelang, also wirklich quasi bis zu meinem 30. Lebensjahr oder so, ich mochte keinen Ziegenkäse. Warum auch immer, bis ich vor einigen Jahren mal bei so einer Ziegenkäserei war, wo die ganz so nur handmäßig so kleine Portionen machten, also so ein Almbauer sozusagen. Oh, cool. Und so richtig frischer Ziegenkäse, das ist der Hammer.
Ja,
großartiges Zeug.
Das ist,
also kein Vergleich mit diesem in Plaste eingepackten Ziegenkäse, den du da irgendwie im Supermarkt kriegst.
Das ist ja bei mir.
Aber frischer Ziegenkäse ist der Wahnsinn.
Ich mag ja kein Marzipan. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich irgendwann mal irgendwo hinkomme, wo es gutes Marzipan gibt, dann probiere ich das nochmal. Einfach weil ich glaube, dass ich habe, also so in meiner Kindheit hatten wir halt, erstens im Osten war das Marzipan, glaube ich, sowieso nicht ganz so doll.
Die hatten so einen Ersatzstoff.
Und zum Zweiten, und wahrscheinlich haben wir auch hin und wieder mal aus Westpaketen, aber man weiß ja, dass die Wessis in ihre Pakete an den Osten jetzt nicht unbedingt die qualitativ allerhochwertigste Ware.
Naja, gut.
Wir dachten immer, ach, dieser gute Albrecht-Kaffee, der so toll bitter ist.
Genau.
Also das war meine Tante war der festen meine Großmutter war der festen Überzeugung bis zu ihrem Tod, dass guter Kaffee bitter sein muss.
Weil euch immer den billigen Aldi-Kaffee eingepackt haben, super.
Genau. Und und ich glaube so ähnlich mit Marzipan auch. Und darum will ich ihm nochmal eine Chance geben, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit dazu. Ihr könnt auch gerne uns Marzipan zuschicken, wenn ihr wollt. Hier an diesen Stellen, also, Show Notes, also, Max bitte darum, mal vernünftig Marzipan und andere Süßigkeiten, genau, für die Märchenstadt.
Care-Pakete nicht West-Style, sondern Flausch
der wirklich geile
und kleiner 3-Style.
Genau.
Homemade Marzipan für Max.
Und wenn nicht, dann schämt euch und flattert uns wenigstens. Ist das jetzt so?
Jetzt hast du den moralischen Punkt erreicht irgendwie, genau.
Das ist jetzt so. Nee, schämt euch nicht, ihr braucht
nein. Wir machen es gern. Auch wenn wir nicht reich werden damit.
Mir ist aber noch aufgefallen, dass der Schuster, also offensichtlich, also ist vielleicht ganz gut, dass er mit Schuhen normalerweise hantiert, weil er hat ja seinen Sohn verprügelt und verscheucht. Mhm. Aber das eigentlich,
er hat noch zwei.
Ja, aber das eigentlich Naheliegende, in dem Moment, wenn die Ziege nach Hause kommt und sagt, ich habe voll Hunger, ja einfach zu sagen, okay, dann gehen wir halt nochmal auf die Weide, das macht er offensichtlich nicht.
Soweit reicht er doch. Hat er was anderes zu tun.
Ja, dann muss die Ziege halt die Nacht über hungern, oder wie? Ich meine, wenn sie die ganze Familie ernähren muss, dann ist er.
Kleine logische Backen.
Ah, naja.
Können wir ja schon.
So, also er ist nochmal losgegangen, bla bla bla. Mit den leckeren, guten Kräutern. Da fraß die Ziege alle ab. Am Abend fragte er: Ziege, bist du satt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Meh, meh. Das ist aber dieses Meh, Meh. Das ist, ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Kinder dieses Märchen mögen.
Ich glaube, das soll Scheiße, wie heißt das Wort? Du weißt, welches ich meine. Lautmalerisch. Wie heißt lautmalerisch nochmal in Fremdwort? Onomatopoetisch, glaube ich. Warte, ich gucke nach. Nicht, dass ich das jetzt falsch sage. Onomatopoetisch, genau. So, jetzt sprecht mir alle nach. Onomatopoetisch.
Onomatopoetisch.
Super, Antonio, der nicht nur zu, oder wie, Antonio.
Ja, das ist jetzt mal, sprich mal dieses Wort aus, das, diesen Namen aus. Antonio.
Na, ach doch, guck mal, das ist Antonio einmal von vorne und einmal von hinten und dann aneinander geklatscht.
Ach so.
Das ist ja schlau.
Antonio.
Jedenfalls, Hörerin oder dieser Hörer, der, oder die nicht nur wunderbar die Shownotes hier mal angetrieben gucken, hat. Naja, jedenfalls kam die Idee, dass wir mal die Uhrzeit angeben sollen,
ja, ja, ja,
und so weiter. Was wir vorhin schriftlich gemacht haben, für die uns zuhören. Jedenfalls hat sofort rausgefunden, das Wort lautmalerisch heißt auf Fremdwortisch onomatopoetisch.
Haben wir es nicht gerade gesagt so? Oder
sagen, doch, ja, aber ja.
Gut.
Unsere Hörer sind schneller, als ich googeln kann.
Nee. Ja, die wissen halt was.
Ja, das finde ich gut. Nein, also weißt du, das zeigt einfach, es gibt ja so Leute, die fragen was auf Twitter und dann kommt irgendwie, hä, Google doch.
Ja.
Aber ganz ehrlich, also es ist manchmal einfacher, weil man eh den Twitter-Client offen hat, Twitter zu fragen oder jetzt eben, wenn man hier live podcastet, die Hörerinnen zu fragen. Das ist oft schneller als selber googeln. Selber googeln ist nicht immer die schnellste, der schnellste Weg.
Ja, aber...
Ich lenke gerade sinnlos vom Märchen ab.
Ja, aber du kennst dieses berühmte gib einem Mann zu essen einen Fisch und einen Fisch zu essen und er ist für einen Abend satt.
Lerne ihn zu fischen, ja.
Genau, mhm. Das ist so,
ja,
beantworte jemand eine Frage und er, du hast diesen Wissensdurst für eine Sekunde gestillt. Sag ihm, nimm noch Google und du hast einen Menschen für sein Leben glücklich gemacht.
Warum auch immer jetzt die Aufnahme einmal so übersteuern musste, dass mir die Ohren bluten.
Aber weil ich so laut gesprochen habe.
Ich weiß.
Das hören wir immer nur. Ich glaube, das geht nicht in. Das hört man. Der Filter ist schon. Das filtert. Also die Hörer hören das hoffentlich nicht ganz so schlimm wie wir. Das ist immer okay. Nur für uns hier. Ach ja. So,
ich kann auch googeln, also, obwohl mir die Hörerinnen und Hörer helfen. Vielen Dank.
Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräblein und fand kein einzig Blättlein. Meh, meh, hat die Ziege mal wieder geantwortet, als der Schuster gefragt hat. Der Schuster war zornig. Zorn scheint auch so ein Motiv des Schusters zu sein. Und prügelte
oder auch eine Charaktereigenschaft.
Und prügelte
auch. Apropos, hast du Django Unchained schon gesehen?
Nee, leider noch nicht.
Ich auch noch nicht. Für alle, die später zuhören, Django Unchained, der neue Tarantino, kam in Deutschland vor 3 Tagen in die Kinos für uns sozusagen, beziehungsweise vor 2 Tagen.
Wir müssen und noch viel manchmal den Hobbit geguckt.
Ich finde es unmöglich, wer alles in meiner Twitter-Timeline diesen Film schon gesehen hat und ich nicht, aber gut. Den Hobbit haben wir auch noch nicht gesehen, das stimmt. Und der läuft schon seit vor Weihnachten.
Ja, eben.
Ja.
Der Schuster war zornig und prügelte auch seinen zweiten Sohn zum... Aber das könnte wirklich auch ein schöner Tarantino-Film werden. Endlich musste der dritte Sohn die Ziege auf die Weide führen.
Ich stelle mir dann nachher vor, wenn die weggeschickten, verprügelten Söhne in ihrem Rachefeldzug zurückkommen und dann Vater und Ziege so ordentlich da wegmetzeln.
Vater auch?
Ja, an dem Vater würde ich mich schon auch rächen.
Ja, das wäre der Vater, der dritte Sohn. Musst du jetzt auf die
Wiege. Weißt du, wie die dann, wenn die dann mit so einem MG-Salven in dieses Regal mit Leisten reinschießen und dann diese Holzleisten von dem Schuster so zersplittern und dann aus diesen einzelnen Holzsplittern irgendwie die so die Augen des Schusters und der Ziege zertackern und, oh, Entschuldigung, das braucht man als liebender Vater von 2 Kindern, man muss das manchmal rauslassen. Okay, ich höre schon auf. Könntest du dann, wenn wir den Blog-Eintrag machen, schreiben, dass Teile des Podcasts erst ab 18 sind, weil ich so kleine Gewaltausfälle hatte?
Gilt das nicht pauschal?
Achso, okay, wenn das, ja, gut, dann pauschal ab 18.
Also ich fand das jetzt nicht sonderlich gewalttätig hier.
Gut. Also, hatte ich erwähnt, dass ich Gewalt in der Fiktion super finde?
Ist ja auch wichtig, hatten wir schon mal gesagt,
ja,
oder?
Genau, wir haben das schon ein paar Mal drüber geredet, ja.
Der Schuster war zornig und prügelte auch den zweiten Sohn. Blablabla. Bla, bla. Endlich musste der dritte Sohn die Ziege auf die Weide führen.
Entschuldigung, wo ich hier gerade dieses Torfee im Mund habe. Antonio oder Antonia, du könntest uns mal kurz sagen, was, aber nee, musst du ja auch nicht. Wir sind ja für anonyme Nutzung. Meint, man sollte vor dem Anschauen von Django Unchained was essen, weil der Film sehr lang sei. 3 Stunden, glaube ich.
Anton.
Ah, Anton, okay.
3 Stunden? Da ist man ja verhungert in der Zeit.
Du sollst ja was essen.
Ja. Gut, dann. So. Ich wollte jetzt immer noch dieses Wortspiel. Endlich musste der dritte, musste der dritte Sohn die Ziege auf die Weide führen. Der wollte sich auch hüten. Und suchte das schönste Futter aus. Die Ziege ließ
der auch. Der soll doch nicht sich hüten, sondern die Ziege.
Der wollte sich auch hüten.
Was steht da aber?
Ja.
Ja, ich weiß.
Woher kommt das? Der wollte sich auch hüten. Also ich meine, der wollte sich auch hüten,
weggescheucht
zu werden, das wäre
ja möglich. Ja eben, ich glaube, das ist ernsthaft sozusagen ein Grimmsches Wortspiel, weil hüten hier diese Doppelbedeutung hat. Also
ja.
Er sollte die Ziege hüten und sich hüten, also aufpassen.
Ja, ja, genau.
Also reflexiv sich hüten heißt auf sich selbst aufpassen und gleichzeitig muss er die Ziege hüten. Ich glaube, da wollten die Herren Professoren vor 200 Jahren witzig sein. Die haben sich wahrscheinlich tot gelacht, als sie das geschrieben haben. So, bauen wir hier mal einen ordentlichen Wortwitz
ein. Ich lach auf 3.
1, 2, 3.
Nee, also kennst du das nicht?
Doch, ich kenne das.
Das ist, ihr müsst bei Phil und Sharky müsst ihr mal gucken. Also Phil ist.
Man muss vor allem Phil live sehen. Phil ist großartig.
Und mit Sharky ist er umso besser.
Mit dem
er hat nämlich so einen kleinen Taschenhai und das ist großartig. Und Sharky ist ein totales Arschloch und verarscht Phil die ganze Zeit nur. Und einer seiner Sprüche ist: Phil, das war so lustig. Ich lach auf drei. Eins, zwei, haha. Siehste, das war so lustig. Ich hab's ja nicht mehr bis drei geschafft.
So ist es. Hüte dich.
Hüte dich. so, die Ziege ließ nicht.
Das sind halt so Germanistenwitze. Da können nur Germanisten drüber lachen.
Aber. Abends fragte er Ziege, bist du satt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh. So, jetzt könnte man natürlich auch mal sagen, du blöde Dreckziege, jetzt gehen wir nochmal auf die Weide und du frisst so lange, bis du wirklich danach auch, ansonsten bist du tot. Aber nun, so komm nach Haus. Damit zog er sie in den Stall und versicherte dem Vater, dass sie sich satt gefressen. Der Alte aber ging wieder hin. Ziege, bist du satt? Wie sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einziges Blättlein. Mäh, mäh.
So, ich will mal kurz eingreifen. Wir gehen mal davon aus, dass der Schuster jetzt auch seinen dritten und damit letzten Sohn vom Hof jagt. Und
damit erbt die Ziege alles.
Ja, nicht nur das, aber was ist denn das für ein... Also denken Sie sich Schimpfwörter Ihrer Wahl?
Ach, jetzt plötzlich, wir sind schon über 18, ja?
Also was ist das für ein Arschloch, dass der irgendwie kein Vertrauen zu all drei, seinen drei Söhnen kein Vertrauen hat und immer nur dieser blöden Ziege glaubt.
Mich würde ja auch mal das Motiv der Ziege interessieren.
Was für ein degenerierter Tierliebhaber ist es, dass der seinen Söhnen weniger glaubt als diesem Vieh?
Tja, aber einer sprechenden Ziege würde ich vielleicht auch glauben.
Meinst du, das macht einen so baff, dass sie reden kann? Mal gucken.
Da jagt er auch seinen dritten Sohn mit Schlägen zum Haus hinaus. Aber es ist eigentlich erstaunlich, also bei so einer kleinen Fehlertoleranz, wie er aufbringt, dass er tatsächlich bis in ein Alter, dass die Kinder das machen konnten. Ja.
So, jetzt sind alle weg. Da jagt er
auch. Achso, warte mal, der Schuster wollte schon selber seine Ziege auf die. Achso, ja, genau, der hat ja den jetzt weggetrieben.
Jagt er den letzten Schlägen zum Haus hinaus?
Genau, jetzt muss er selber auf die Wiese, auf die Weide. Der Schuster wollte nun selber seine Ziege auf die Weide treiben, band sie an ein Seil und führte sie mitten unter die besten Kräuter. Die Ziege aber fraß darin den ganzen Tag. Abends fragte er: Ziege, bist du satt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh. Vielleicht konnte die Ziege ja auch einfach gar nicht sprechen.
Vielleicht ist sie so ein schlecht programmierter Roboter.
Ja, weißt du, das ist sowas wie, wie diese Katze, die, kennst du dieses YouTube-Video, wo die Katze immer Long John Silver sagt? Weißt du, vielleicht ist das ja sowas.
Ja, eben, meine ich, weißt du, so ein schlecht programmierter Papageienroboter.
Ja, genau, das ist einfach so.
Noch schlimmer, du brauchst ja.
Wer hat dir heute nichts zu fressen gegeben? Long John Silver. Silver. Schon wieder nicht?
Das ist wie diese Plüsch, Affen und Kühe und so weiter, wo das sozusagen auf diesem Druckluftprinzip funktionierende Teil im Bauch drin ist, das machen kann.
Weißt du, was ich meine? Wo ist das drin?
Also schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten gab es Spielzeugtiere, Kuscheltiere, die, wenn du sie umdrehst, machen.
Ja, klar.
Das funktioniert über Druckluft. Da ist ja eine kleine Dose drin.
Ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert.
Muss ich jetzt hier dem Techniker von uns beiden erklären, wie dieses Mäh von diesen Plüschtieren funktioniert?
Ich durfte die aber nicht kaputt machen.
Okay, da ist eine Dose drin. Ja,
ja, die Dose kenne ich. Die hatte ich auch schon mehrfach in der Hand. Die gibt es auch teilweise so zu kaufen.
Genau, und da sind Löcher drin. Durch die.
Ja.
Und dann ist da irgendetwas weicheres Material, ein Balsaholz oder ein Kork-Dingens, was auch immer, das nicht ganz so groß ist, aber die gleiche Form hat wie die Dose.
Ja.
Und das natürlich, wenn du es kippst, durch Schwerkraft runtergedrückt wird und dann.
Achso, und dabei zieht dann die Luft vorbei.
Dann zieht er Luft vorbei oder er drückt Luft runter. Das ist einfach mit Schwerkraft und Druckluft.
Ah, okay.
Kannst du mehr machen. Also, vielleicht hat die Ziege sowas.
Platz kriegen wir auch noch irgendwie hin, dass die Platz sagt.
Genau. Man weiß es nicht. Andererseits, es gab ja damals schon also im 19. Jahrhundert, als dieses Märchen erzählt wurde, gab es ja auch schon Lochkartenroboter und so weiter. Das wusstest du wieder nicht, ne?
Lochkartenroboter?
Das war, also im 19. Jahrhundert war das schon wieder langweilig. Im 18. Jahrhundert, gerade so an Fürstenhöfen und so, große Mode, Maschinenmenschen und Maschinentiere auf so dekadenten Festen auftreten zu lassen. Und die waren mit über so Aufziehmechanismen konnten die irgendwie eine Trommel schlagen oder so. Mhm. Und die Bewegungsmuster, die dann die Mechanik machen musste, nachdem das der Aufziehmechanismus einmal sozusagen geladen war, mhm, die wurden damals schon über Lochkarten programmiert.
Mhm. Das hatten sie von den Webstühlen.
Ja, klar.
Webstühle wurden auch, ja, die konnten dann so ein Muster per Lochkarte, genau, irgendwie reindrucken.
Also deshalb sozusagen, das finde ich ja das Spannende, das Programmieren,
ne, ja,
gibt es schon seit 300 Jahren oder so. Und die ersten 250 Jahre blieb es immer das gleiche Prinzip, nämlich Lochkarten.
Genau.
Und erst seit 50 Jahren haben sich die Programmspeichertechniken verändert.
Weißt du, wie die Holoritkarten funktionieren?
Mein Vater hat noch auf Lochkarten gelernt zu programmieren.
Ich habe auch massenhaft, als Kind hatte ich immer die alten Lochkarten. Ja, meine Eltern immer von, also mein Vater mal von der Arbeit mitgebracht und die, da konnte man dann malen und sowas, so irgendwie, keine Ahnung, ja, hat man so Kopfkarten gehabt.
Die Kreise ausmalen.
Wir hatten ja nix. Die ausmalen konnte man ja nicht, war ja ein Loch drin.
Hey, das war der Punkt mit, wir hatten ja nix. Wir mussten die Löcher von den Lochkarten ausmalen.
Nee, keine Ahnung, also war auch so Druckerpapier, was nur einseitig gedruckt wurde, das konnte man natürlich auch immer für irgendwas benutzen und so. Und darum hatte ich viel Kontakt schon als Kind mit Lochkarten. Aber weißt du, wie Holoritkarten funktionieren? Das war ja so ein anderes Prinzip.
Ja.
Das war, man hat so die ersten Datenbanken. Und zwar war das so, man hat diese ganzen Karten hat man genommen. Und dann hat man zum Beispiel, hat man jetzt so beim, sagen wir mal, du wolltest jetzt, da stand pro Karte stand ein, war eine Person, also war ein Datensatz. Und dann hast du, nehmen wir mal an, ging jetzt darum, sind das Männer oder sind das Frauen? Und dann hast du bei, sagen wir mal, bei einer Frau hast du so einen Schlitz außen in eine Karte gemacht und bei den Männern hast du an die gleiche Stelle nur ein Loch gemacht. Und dann hast du diese Karten alle in einen großen Satz gepackt, in eine große Kiste, also so, dass die hintereinander schön aufgestellt waren. Und dann konntest du einen Stock nehmen und konntest den durchstecken durch dieses Loch beziehungsweise in den Schlitz. Und dann hast du den Stock hochgehoben.
Hast du alle Männerkarten.
Und dann hast du, was habe ich jetzt gesagt, bei den Männerkarten hat das Loch. Dann haben die Männerkarten wurden dann hochgehoben. Die hattest dann quasi alle dranhängen an diesem Stock. Wohingegen die Frauenkarten blieben alle schön in dem Kasten drin. Und so konnte man damals so quasi so Suchanfragen stellen, so ein bisschen. Das war die große Erfindung von IBM. Damit sind die groß geworden.
Das Frauen, nee, das sage ich jetzt nicht.
Ja, was? Ich erzähle hier einfach eine interessante Geschichte Historie, ja. die einfach nur spannend ist und du musst hier gleich wieder.
Ja. Nee, ich möchte jetzt von Gut. den Niederungen meines Gehirns ablenken und mal ganz kurz hier sofort unterbrechen und jetzt die Interaktion mit den Hörerinnen beginnen. Irgendeins der fleißigen Bienchen, die diese Shownotes gerade live schreiben, schrieb, dass wir uns vor ungefähr 1,5 Minuten über den Mageninhalt der Ziege unterhalten hätten. Haben wir bloß gar nicht. Wer hat es geschrieben und was meinst du damit? Wir haben uns über Lochkarten, über Maschinenmenschen, über das Zeitalter der Programmierung unterhalten. Aber
über Mageninhalt von Ziegen haben wir uns tatsächlich nicht unterhalten.
Ich meine, das wäre spannend.
Wir haben uns über unseren Mageninhalt unterhalten, dass der gerne auch mit Ziegen, also mit Ziegenkäse
gefüllt ist. Ja, aber das war ja viel früher. Das ist ja schon eine Viertelstunde her.
Tja, naja, mal gucken.
Was war?
Ich lese mal weiter.
Das
interessiert doch die Podcast-Hörer nicht.
Aber mich, vielleicht kommen wir da ja weiter.
Ja, also
du wolltest doch mehr Interaktion mit den Hörern.
Schreib das einfach in den Chat bitte oder auch ins Etherpad rein und dann kann das.
Wobei natürlich, man müsste mal, also vielleicht ist es auch eine Arbeitsanweisung an uns. Achso, der Mageninhalt der Ziege könnte dieses programmierte Ding sein.
Nee, das ist doch gar nicht. Siehst du?
Die Mähdose.
Ja.
So. Die Ziege hat eine Mähdose.
So, also jetzt sagt der Schuster selber, nur so kommen nach Haus, sagte er und zog sie in den Stall. Als er sie festgeknüpft hatte, fragte er nochmal, Ziege, bist du noch satt? Er scheint da wirklich sehr viel Wert drauf zu legen. Die Ziege aber antwortete ihm, nun auch, wie sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einziges Blättlein. Mäh, mäh.
Die kann gar nicht lügen, die ist strohdumm.
Ja, die sagt einfach mal das Gleiche.
Dumme Ziege.
Ja.
Jetzt hat er natürlich ein Problem.
Jetzt verscheucht er sich wahrscheinlich selber von seinem Hof.
Jetzt müsste sich selber
und die Ziege verhungert?
Mit Schlägen von seinem Hof scheuchen.
Und wenn die Ziege nicht verhungert ist, dann mäht sie noch heute.
Mäht sie noch heute, genau.
Wie der Schuster das hörte, da sah er, dass er seine Söhne unschuldig fortgejagt hatte. Ach, na, kommst du früh drauf.
Und so, aber was macht er jetzt? Jetzt müsste er eigentlich Gewissensbisse haben, ne?
Ja.
Also eigentlich sollte er sich jetzt irgendwie heulend in die Ecke setzen, selber prügeln, was auch immer. Aber was tut er?
Er sucht mal wieder einen fremden Schuldigen.
Ja, pass mal auf.
Und ward über die boshafte Ziege so zornig, dass er sein Rasiermesser holte, ihr den ganzen Kopf kahl scherte und sie fortpeitschte.
Das, okay. Das jetzt, aber der ist doch auch ein bisschen dumm, oder?
Also ich würd sagen, das ist schon behandlungswürdig.
Also sie mit dem Rasiermesser schächten, zerteilen und danach irgendwann aufessen, das hätte auch ordentlich Rachefantasien gehabt, aber er hätte wenigstens noch einmal was im Magen gehabt. Jetzt schickt er sie weg. Jetzt hat er seine drei Söhne, sprich Helfer, weggeschickt. Mhm. Er jagt die dumme Ziege fort. Jetzt ist er ganz alleine da. Jetzt geht also das Märchen aus. Und wenn er nicht verhungert ist, dann ärgert er sich noch heute.
Tja.
Ach, so ein Idiot. Okay, Entschuldigung.
So.
Ach, das Märchen ist gerade erstmal zu einem Drittel zu Ende.
Ja, das ist... Der älteste Sohn war indes zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Scheint also ein bisschen Zeit vergangen. Also die Ziege scheint nicht jeden Tag auf die Weide zu müssen.
Wir sollten uns vielleicht mal beeilen, aber ja.
Der älteste Sohn war indes zu einem Schreiner in die Lehre gegangen und als seine Jahre herum waren und er auf die Wanderschaft wollte, gab ihm dieser ein Tischchen deck. Ein Tischchen deck dich, ein Tischchen.
Deck dich. Das ganze Ding heißt Tischchen deck dich.
Tischchen, aber mit gehen, also wie gehen.
Ja, das ist Niederdeutsch.
Tischchen deck dich. Er brauchte nur zu sagen, Tischchen deck dich. So war das Tischchen mit einem weißen Tuch gedeckt. Ein silberner Teller stand da, silberne Messer und Gabel lag dabei. Vorn ein Kristallglas mit rotem Wein gefüllt und rundherum die schönsten Schüsseln voll Essen. Damit zog er vergnügt in die Welt, kann ich nachvollziehen. Und wo er war, im Feld, im Wald oder in einer Wirtsstube, wenn er sein Tischchen hinsetzte und sagte, Tischchen deck dich, so hatte er die prächtigste Mahlzeit. Hier ist ja mal eine falsche, also hier, jetzt ist die wörtliche Rede, also Tischchen deck dich, ist wörtliche Rede, aber es ist auch, sagte, so hatte er die prächtigste Mahlzeit, ist auch in Anführungsstrichen gesetzt.
Da hat dann also irgendwer beim Setzen einen Satzfehler gemacht.
Genau. Kein Druckfehler, sondern ein Satzfehler.
Genau.
So, aber in der Wirtsstube
sind alle Druckfehler Satzfehler sind.
Einmal kam man in ein Wirtshaus, wo die Gäste schon alle versammelt waren. Sie fragten ihn, ob er mitessen wollte. Er antwortete: Nein, aber ihr sollt mit mir essen. Jetzt ist es Nein nicht in Anführungsstriche gesetzt. Offensichtlich
man fragt sich ja, wie die Wirtsleute das finden, wenn da so ein Typ reinkommt.
Das habe ich auch gedacht.
Und irgendwie beschließt auch, eure Küche ist mir egal, ich lade eure Gäste alle zu meinem Wundertisch ein.
Tischchen deck dich, kills Gastronomieindustrie.
Genau. Das auch ist Lust, wir reden darüber, über Essenseinladungen und Max Katze versucht, mir die Toffifees wegzuessen.
Selbstverständlich.
Aha.
Ja. Bla bla bla, aber ihr sollt mit mir essen. Damit stellte er sein Tischchen in die Stube, sprach, Tischchen, deck dich. Da stand es voll von dem kostbarsten Essen. Und wenn eine Schüssel abgehoben war, kam alsbald eine neue an ihre Stelle. Und alle Gäste wurden herrlich traktiert.
Behandelt.
Und da traktiert ist ja heute auch nicht sowas, was man mit herrlich verbindet, oder?
Nee, man nimmt es heute nur noch im negativen Sinne. Ja. Aber es heißt wörtlich einfach behandelt.
Das schreibt sich heute bestimmt auch anders, oder? Mhm. Das ist... Trace, naja. Der Wirt gedachte, wenn du ein solches Tischchen hättest, wärst du ein reicher Mann. Und nachts, als der fremde Schreiner eingeschlafen war und sein Tischchen in eine Ecke gestellt hatte, holte er ein anderes, das ebenso aussah, und stellte es für das echte hin. Am frühen Morgen stand der gute Geselle auf, nahm sein Tischchen, deck dich auf den Rücken und merkte nicht, dass es ihm vertauscht war. Er ging heim und sagte zum Vater, warum? Warum ging er heim zum Vater? Hey, vielleicht ist die blöde Ziege ja noch da.
Naja, vielleicht ist die Sehnsucht nach der Vaterliebe größer als die...
Welcher Vaterliebe?
Als ja, das ist ja das Problem, was so Kinder mit Eltern so generell haben.
Ach so.
Die Eltern können ja so scheiße sein, wie sie wollen. Irgendwie sehnen sich ja die Kinder immer danach, geliebt zu werden.
Ja, schlimm. und merkte nicht, dass es ihm vertauscht war. Er ging heim zu seinem und sagte zu seinem Vater, der da noch wahrscheinlich noch in der Ecke sitzt und immer noch mit dem, ohne Ziege. Sorgt nicht weiter und bekümmert euch nicht, ich habe ein Tischchen, deck dich, da können wir alle Tage im Überfluss leben. Der Vater freute sich und ließ den Verwandten einladen. Nicht erstmal ausprobieren oder sowas, nö. Und wie alle beisammen waren, setzte der Sohn sein Tischchen mitten in die Stube und sprach, Tischchen, deck dich. Aber das Tischchen blieb leer nach wie vor. Da sah der Sohn, dass es ihm vertauscht war, schämte sich. Die Verwandten gingen ungetrunken und ungegessen fort. Was eigentlich sehr angenehm ist, wenn man ungegessen nach Hause geht, weil das heißt, dass man nicht aufgegessen worden ist, aber...
Nee, ungegessen heißt...
Ja, hungrig.
Ja.
Fort und Vater...
Das, naja, wörtlich hast du natürlich recht, ja.
Und Vater und Sohn mussten wieder zum Handwerk greifen. Der zweite Sohn als Schreiner oder als... Der zweite Sohn... Ja.
Also zum einen frage ich mich jetzt so ein bisschen, ob es noch eine Auflösung gibt, was das alles mit der Ziege zu tun hat oder warum wir uns jetzt die Ziegenstory so elementar lang anhören mussten.
Das werden wir sehen.
Ja, das werden wir sehen, genau. Aber zum anderen hast du natürlich völlig recht. Also der geht als sozusagen Schustersgehilfe weg und kommt als ausgelernter Schreinersgesell wieder und wird jetzt wieder Schustersgehilfe.
Naja, sagen wir mal so.
Oder machen die jetzt in Holzpantoffeln?
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und da ich jetzt den Vater jetzt nicht unbedingt für den Allerschlausten halte und der Sohn bisher auch noch nicht gerade durch blühende Intelligenz aufgefallen ist, vielleicht haben sie sich ja auch einfach gedacht, so mach mal, du bist, also hat der Vater dann als Schreiner, egal. Der zweite Sohn war zu einem Müller gegangen. Als er ausgelernt hatte, gab ihm dieser den Esel Bricklebrit.
Bricklebrit? Wenn der so heißt, der Esel?
Offensichtlich. Was aber sehr lustig ist, weil ansonsten hat niemand in dem Märchen hier bisher einen Namen. Außer dem, hallo, ich bin der Esel, ich bin der Einzige mit Namen in diesem
Märchen. Aber ich bin ein magischer Esel, pass mal auf.
Dieser, den Esel Bricklebrit zum Geschenk, so oft man zu ihm sagte, Bricklebrit. So fing er an, Dukaten auszuspeien, hinten und vorn. Na, ob das so dicke Dukaten waren.
Mit Goldesel.
Mit diesem Esel kam er in dasselbige Wirtshaus, wo sein Bruder das Tischchen deck dich gestohlen war. Er ließ sich fürstlich traktieren, wahrscheinlich mit dem Essen von dem Tischchen. Und wie die Rechnung kam, ging er in den Stall zu seinem Esel und sagte, Bricklebrit. Da hatte er mehr Dukaten, als er brauchen konnte. Der Wirt aber hatte das mit angesehen, stand auf in der Nacht, band das Goldeselein los und stellte seinen Esel dafür hin. Ich ahne, was kommt. Schön, ja, wahrscheinlich schon. Probiert jetzt wieder noch ein Sohn, sich wieder bei seinem Arschlochvater einzuschleimen und fällt dann wieder auf die Fresse. Aber was natürlich dann mal, Moment mal, was natürlich jetzt damit aufgefallen ist, dass der Vater vorhin mit einer Selbstverständlichkeit seinen Sohn verprügelt hat, weil er und alle seine drei Söhne verscheucht haben, weil sie die Ziege möglicherweise nicht richtig bewirtet haben. Aber dann, wenn er so einmal von der gesamten Familie und vom ganzen Dorf blamiert worden ist,
nicht so schlimm.
Dann so, dann machen wir halt was anderes.
Ich sag ja, der hat...
Altersmilde.
Ja, nee, ich glaube, seine engste Beziehung seines Lebens war die zu der Ziege.
Und jetzt ist er ein gebrochener...
Alter Mann.
Ein gebrochener alter Mann.
Weil er gemerkt hat, dass seine Lieblingsziege ihn verarscht und betrogen hat.
Jetzt ist ihm alles egal. Ach Gott. So, ja, anderer Esel. Mit diesem zog am Morgen der Müllers Porsche fort und wusste nicht, dass er betrogen war. Man testet ja sowas auch noch nicht, bevor man losgeht, ne? Als er heimkam zu seinem Vater, sagte er auch, lebt lustig, ich hab das Eslein Bricklebrit und so viel Gold, als ihr wünscht. Da ließ der Vater wieder alle Verwandten einladen. Ein großes weißes Tuch ward mitten in die Stube ausgebreitet, der Esel aus dem Stall geholt und auf das Tuch gestellt. Der Müller sprach, Bricklebrit. Aber umsonst, es kamen keine Dukaten zum Vorschein. Jetzt ist so, das ist so dieses übliche Bild dann in den Märchen, wie dann so der Müller? Wieso der Müller? Achso, der Sohn ist der Müller jetzt. Der Müller sprach das, nicht der Schuster. Mhm. Wie dann so die alle dastehen und dem Esel unter den Schwanz gucken, ob da nicht.
Ja, aber es kommt ja nichts.
Genau. Der Müller sprach, Bricklebrit, aber umsonst, es kamen keine Dukaten zum Vorschein. Da sah er, dass er betrogen war, schämte sich, und trieb sein Handwerk, sich zu ernähren. Das ist auch immer so dieser direkte, so, na gut, dann mache ich wieder als Müller weiter.
Ja.
Wo ist der Mahlstein? So, direkt ohne Umschweife.
Warum sich schwer machen, weißt du?
Sich schwer machen.
Genau. Ja.
Man kann ja nicht nochmal eventuell zum letzten Ort zurückkehren, wo man betrogen worden war, weil so weit kann es jetzt nicht sein, weil er hat ja in der Zwischenzeit nicht kein Geld mehr gebraucht, beziehungsweise nichts mehr zu essen, der andere. Also es kann ja nicht mal ein halber Tag entfernt sein, weil er, also zumindest der Erste, wollte ja seitdem offensichtlich nichts mehr essen.
Du verlangst also ernsthaft, dass diese Figuren hier, diese Stereotypenfiguren,
ja,
auf einmal individuell nachdenken. Du verlangst von denen so ein bisschen investigative Intelligenz. Finde ich gut. Aber dann.
Oh, jetzt klingelt hier ein Telefon.
Meins nicht.
Ja, das ist.
Ups. Ah, vorsichtig.
Das Festnetztelefon.
Das Festnetztelefon. Hören wir jetzt zu, wie du mit deiner Mutter?
Nee. War Diana. Ups. Aber.
Ja.
Wir senden ja noch.
Da kann man auch mal die Frau wegdrücken.
Da kann man auch mal die Frau wegdrücken. Oder drücken. Einfach nur so drücken.
Na, aber um jetzt mal ganz kurz hier von dem sich gegenseitig dumm anzulabern wegzukommen. Ein grundsätzliches Problem von Märchen.
Ja.
Wenn man mal eine halbe Minute nachdenkt, merkt man, wie bescheuert die eigentlich sind.
Ja. Also ich meine, es ist auf so vielen Ebenen.
Und man,
warum hat ein Müller, der einen Esel hat, der eben beliebig viele Dukaten macht, warum arbeitet der als Müller? Und
stimmt,
bildet Leute aus, denen er dann den Esel gibt.
Stimmt. Wie viele Esel hat er noch, die Dukaten scheißen können?
Ich weiß, ich könnte der reichste Mann der Welt sein, aber ich mach das mit den Müllern einfach so. Ich mal so gerne.
Und ich verschenk so gern meine Esel.
Willst du noch einen zweiten?
Ja gut, ja, aber das zeigt ja andersrum. Entweder ist es einfach nur totaler Nonsens, Schwachfug, was ja auch schön ist, das
ja,
bin ich ja immer für zu haben. Oder es gibt hier irgendwie eine symbolische Deutung. Ich habe beim vorhin, während du hier die Technik zusammengestellt hast, so ein bisschen rumgespiegelt, es gibt irgendwie wohl Deutungen. Das Janssen, dass das hier irgendwas mit ja, dem bösen Kapitalismus und so weiter zu tun hat.
Ah.
Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich krieg's nicht so ganz leicht symbolisch gedeutet, aber...
Warte mal, jetzt muss ich hier mal ganz kurz ans Telefon.
Okay, Max muss ans Telefon.
Ja.
Ich warte mal kurz zu lang.
Wir machen mal Sendung.
Vielleicht mag mir jemand helfen bei der Frage, wie man das symbolisch deuten könnte, diese ganze Geschichte. Weil Max hat ja recht. Wer gibt einen Wundertisch her? Wer gibt einen Goldesel her?
Genau.
Wer lässt sich so einfach dumm klauen? Ja, man weiß es nicht so einfach. Ich komm wirklich nicht so einfach drauf. Also bei anderen Sachen, ne, wenn wir das jetzt, wir erinnern uns zum Beispiel hier an Hans im Glück, da ist es auch hochgradig dumm und unlogisch, was er tut, dass er immer wieder seine Sachen wegschickt,
ja,
und was Wertloseres dafür nimmt. Aber da ist die symbolische Erklärung recht einfach, dass er nämlich sich ja immer das sucht, was ihn im Moment gerade glücklich macht. Also wir müssen jetzt nicht die ganzen Podcasts von vor einem Jahr oder so wiederholen, aber
ja.
Aber ich komme hier, also hier habe ich wirklich keine Idee, was uns auf der Symbolebene gesagt werden könnte, weil...
Vielleicht auch gar nichts, vielleicht waren es einfach tolle Sachen.
Vielleicht ist es einfach unterhaltsamer Nonsens.
Ja, genau, so, naja, und auch so ein bisschen drüber aufregen, weißt du, so, oh, was ist das denn für ein...
Also ich meine, genau was wir jetzt machen, ne?
Ja, das ist,
was sind das für Flachmaten?
Oh, guck mal, wie doof, weißt du, so ein bisschen, ja, Dschungelcamp.
das ist schön.
Dschungelcamp ist doch zu einem Großteil sich. Ich habe das neulich gesehen mit Freunden zusammen, die ich.
Man guckt das jetzt.
Ich weiß nicht, ob ich sie
Tatort geguckt habe.
Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch als Freunde bezeichnen würde. Na doch, natürlich sind es nach wie vor Freunde. Aber es ist mir ist ich finde diese ganze Sendung ganz furchtbar.
Und ich habe die noch nie gesehen.
Also ich habe die erste Staffel habe ich damals geguckt und damals fand ich es großartig. Damals fand ich es wirklich ganz toll. Aber es ist so, also ich gucke ja nie fern und das ist so dieses nie Fernsehen, das hat schon so Auswirkungen, dass man plötzlich so wenn man mal fern sieht, dass man komplett überfordert ist, also mit diesem Ablauf Fernsehen, dieses jetzt kommt Werbung, jetzt geht's weiter, jetzt wechselt man den Sender, jetzt passiert das und das, jetzt kommt der Abspann und sowas, das passiert mir halt nicht, weil ich, wenn ich was gucke, dann setze ich mich vor den Fernseher, dann suche ich mir aus, was ich gerne gucken möchte, das ist so ein sehr selbstbestimmter Prozess und dann gucke ich mir das an und wenn das vorbei ist, dann endet die Sendung und dann kann ich mir was anderes aussuchen oder schlafen gehen.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe im Fernseher, geht nicht mehr. Also wenn man mal angefangen hat, über Mediatheken selbstbestimmt sich Medieninhalte anzugucken, in der Zeit, in der Dauer und so weiter, dann kannst du insbesondere Privatfernsehen nicht mehr gucken. Das macht dich fertig.
Ja. Und dann haben wir irgendwie bevor wir da dieses Dschungelcamp gesehen haben, wurde noch umgeschaltet auf Super RTL, wo am Sonntagabend war das, laufen da diese lustigsten Werbeclips der Welt, sondern so die lustigsten Home-Videos der Welt, was ja auch so eine Art YouTube ohne Repeat-Funktion ist. Und das sind so alte, abgedroschene Dinger, das ist echt unglaublich, weil teilweise haben die da auf ihren Videokameras, haben die ja, weißt du, so gab es ja damals die Datumsfunktion, die man noch eingeblendet hat die ganze Zeit in den Filmen, den man aufgenommen hat. Und da sind wirklich Kracher von 1990 dabei. Also das ist so, die bringen die immer noch. Und es läuft 3 Stunden am Sonntagabend bei Super RTL, laufen nur so diese wirklich schlecht getexteten Sachen. Und und dann bei diesem Dschungelcamp selber war das dann so, da ist dann einer dabei, der ist Joe heißt der und der ist halt dumm wie eine Nuss. Und das ist, alle können sich die ganze Zeit schon über drauf lustig machen, wie dumm doch der Joe ist. Und man freut sich immer, dass man selber noch ein bisschen schlauer ist. Und das ist so, und das ist vielleicht auch sowas wie, guck euch mal die Idioten, genauso wie wir jetzt gerade.
Ja.
Ach ja. Schlimm. Auf der anderen Ebene. Das Dschungelcamp ist nichts anderes als ein modernes Märchen.
Naja, gut, ist ein bisschen andere. Also hier wird ja nur erzählt, im Dschungelcamp sitzen ja dann doch irgendwie echte Menschen, aber mein Gott.
Ja, aber es geht halt um das.
Auch erwachsene Menschen.
Also es geht halt darum, dich über ich finde das moralisch jetzt nicht verwerflich. Also ich finde.
Du.
Aber es ist halt so dieses, Unterhaltung. Ja, was ich ja vorhin meinte, so ein bisschen. Ist ja durchaus Unterhaltung. Man guckt sich andere Menschen an und, im Idealfall lernt man ein bisschen was draus, aber im Zweifelsfall macht man sich einfach nur lustig drüber und sagt, guck mal, was das für Trottel sind.
Ja, der Unterschied ist schon, dass hier bei so Sachen wie Dschungelcamp so ein Voyeurismus bedient wird, den so ein Märchen nicht bedienen kann. Also so ein Märchen kannst du dich über die Figuren lustig machen, aber es sind halt keine echten. Das ist der Unterschied, aber offenbar gibt es dieses Bedürfnis nach Voyeurismus.
Ja, ich glaube, das gab's.
Das gab's damals auch, also als sich Märchen noch mehr erzählt wurde als heute oder als diese Märchen aufgeschrieben wurden, klar. Ich meine, die ganze Nummer, was diese Menschenmassen, die zu öffentlichen Hinrichtungen geströmt sind, auch heute in entsprechenden Ländern noch strömen. Da sind 3 Staffeln Dschungelcamp hintereinander weggucken, nichts dagegen, klar.
Und ich meine, hier bei so einer, also wenn ich Märchenerzähler wäre, damals.
Bist du?
Ja, bin ich jetzt in dem Fall. Aber wenn ich das jetzt von einer kleineren Gruppe von Menschen machen würde, die ich kenne.
Machst du ja. Du machst es halt digital vermittelt. Die sitzen.
Das stimmt. Man kennt sie teilweise wirklich. Aber man könnte es ja auch so machen. Man könnte jetzt zum Beispiel so diese Personen, die da drin sind, mit bekannten Personen, mit Menschen, die der Gruppe bekannt sind. Und so hätte ich das damals auf jeden Fall gemacht. Also ich hätte gesagt, der dritte Sohn, dann hätte ich dem Namen gegeben, den jeder kennt in der Gruppe. Und dann, guck mal, der Trottel lässt sich
so sein. So gemein wärst du gewesen.
Ja. Dadurch ist eine Nähe da für die ganzen Leute. Ist das nicht eine abstrakte Person, sondern dadurch ist. Also ich würde sagen, das war durchaus mit dem gleichen Voyeurismus und mit dem ähnlichen zumindest zu sehen.
Ich verstehe, also wie gesagt, ich sehe da ein bisschen andere Qualität, aber ich verstehe deinen Punkt, dass es da diese Parallelen gibt im sich drüber lustig machen wie dumm,
ne? Ja.
Auf jeden Fall. Und insofern finde ich auch die Vereinfachung Tischlein deck dich ist das Dschungelcamp der Grimmschen Märchensammlung so als Slogan erstmal völlig okay.
Erstmal steile These und dann.
Naja, klar. Und sich dann ordentlich dekonstruieren lassen.
Genau. Aber das ist ja sowieso, das ist ja, ich meine, das ist ja nun nichts Neues, dass Kultur, die, also die alte Kultur, dass das nicht nur die Hochkultur war, das ist ja so das große Thema meiner Tante, dass so diese Zeitschriften, die damals hochgekommen sind, dass diese und diese totale Trivialliteratur und der Klatsch und der und die Magazine und die Modemagazine und in denen es dann so um moderne Sachen ging und wie man die Wohnung einzurichten hat oder das Haus und gleichzeitig Klatsch und Tratsch und so, und dass das natürlich das Eigentliche war, womit auch schon damals das Geld verdient wurde.
Ja, logisch.
Und dass diese ganze Hochkultur, dieses, was wir da, oh, Schiller, Goethe, dass das auch, dass das relativ,
ja, logisch,
eine relativ kleine Rolle nur spielte.
Also, jeder, der sich sozusagen für, also mal eins, um jetzt mal so einen ganz krassen Exkurs zu machen, eins meiner aktuellen Lieblingsbücher ist Weiße Magie, die Geschichte des Papiers von Lothar Müller.
Okay.
Der beschreibt wirklich sozusagen die Geschichte des Papiers aus Sicht eines Kulturwissenschaftlers. Also nicht aus Sicht eines Chemikers oder eines Druckers oder eines Wirtschaftswissenschaftlers, sondern sein Blick ist schon kulturwissenschaftlich. Mhm. Und da erfährt man viele tolle Dinge, unter anderem auch so, was alles an unserem Horror des Internets so geil ein bisschen lächerlich ist. Weil, also dass Internet irgendwie so ein revolutionärer Medienwandel ist, das ist schon, wo kann man so sehen. Dass es revolutionär neu wäre, ist, wenn man dieses Buch liest, da wird man ein bisschen demütiger.
Ich weiß,
also, spannend, also, aber anderes Thema, können wir einen zweiten Podcast drüber machen, das wäre was für Nerds FM zum Beispiel. Aber was der jetzt zu diesem Ding, mit was wurde Geld gemacht? Die ersten Zeitungen, die sich entwickelt haben, das waren Klatschblätter, da ging es darum, Katastrophennachrichten aus aller Welt zusammenzuholen. Da ging es nicht um Qualitätsjournalismus. Und bis weit ins 19. Jahrhundert rein, als Schiller und Goethe und so alle schon berühmt waren, hat niemand wirklich mit Hochliteratur Geld verdient, sondern da wurde Geld verdient mit Kalendern, mit Schreibheftchen, mit Klatschblättern. Und mit lauter so einem Quatsch, also Papier als Gebrauchsmaterial. Und wenn da Text drauf stand auf dem Papier, dann war es meistens irgendwelcher Schund.
Das ist ja auch,
der sich verkauft.
Das ist klar. Ja bei dem Papier, also ein spannender Punkt an dieser ganzen Papierdiskussion, dass ja neben der, also ich meine, wir sagen heute, der Druck mit beweglichen Lettern war die große Revolution für die Bücher. Ja,
das relativiert dieses Buch eben ganz schön.
Deshalb genau,
kann ich das nur empfehlen.
Weil es gab nämlich, es kam irgendwann, ich glaube in Frankreich oder Spanien kam nämlich, dass aus Lumpen wurde Papier hergestellt. Also es gab das erste Mal, konnte billiges Papier in Papiermühlen hergestellt worden. Es wurde ein neuer Arbeitsprozess.
Das ist eigentlich in Persien und im arabischen Raum entstanden und industrialisiert wurde es dann in verschiedenen Städten gleichzeitig, und es waren spanische Städte, aber vor allem auch Genua, also im Italienischen.
Okay.
Aber ja. Aber,
weißt du, das heißt genau. Besser als ich.
Ja, ich habe das Buch
und,
gelesen. Oh, ja.
Genau. Ja, du weißt das im Zweifel besser als ich. Das war jetzt wirklich rein. Und dass dieses billige Papier es plötzlich wirklich möglich machte, dass Papier, also dass jeder Bücher haben konnte, weil das Papier auch plötzlich ein bezahlbarer Rohstoff wurde, auf dem das alles gedruckt worden ist.
Ja, aber das Lustige ist, dass die Leute trotzdem keine Bücher gekauft haben, sondern sie haben eben Kalender gekauft, in denen dann manchmal eine Kurzgeschichte drin war, aber oft auch irgendwie ein dummer Spruch oder so ein esoterische
Bauernregeln,
genau. Sie haben es als Schreibhefte benutzt. Das meiste Papier wurde verwendet, um Waren einzupacken und um Geschäftsbriefe zu schreiben.
Ach, schon Waren einzupacken?
Ja, klar.
Das heißt, das fragen wir uns ja heute, was machen wir eigentlich, wenn die Zeitungen alle tot sind? Genau. Dann werden wir einfach wieder
Papier kaufen. Also Papier war noch sozusagen dieses Getue der hohen Kunst des Drucks und Print als Teil der Hochkultur. Papier lebt die meiste Zeit davon, dass es ein Gebrauchsgegenstand war. Und das Lustige ist, in dem Moment, wo Bücher für alle da waren, im 19. Jahrhundert mit den Taschenbüchern, steigt der Säuregehalt in den Büchern, in dem Papier für Büchern derartig an, dass du dieses Papier nicht mehr über Jahrhunderte halten kannst. Das ist ja was sich dann in der Digitalisierung fortführt. Je mehr Text sozusagen, je billiger Text zu reproduzieren ist.
Ja.
Also auf dem billigen Papier oder jetzt irgendwie als digitales 0 und 1, desto schwieriger ist es, diese Texte zu erhalten.
Weil es einfach so viele werden?
Nein, weil das billige Papier zerfällt viel zu schnell.
Ja.
Während ein Pergament oder ein sehr säurefreies Papier hält ein paar hundert Jahre.
Mhm.
ein säurehaltiges Papier, das ist langsam aber sicher, uns zerfallen, also uns, der Menschheit, zerfallen gerade Abermillionen von Büchern aus dem 19., späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert, weil ja. die Papierqualität so miserabel schlecht ja. war. Und heute. Und
weil natürlich kein Geld da ist, vorher noch rechtzeitig einzuscannen.
Auch das, aber, und das ist das nächste Ding, ein Magnetband geht kaputt.
Klar.
Weil sich irgendwann die, einfach die Richtung der kleinen Magnetstückchen sozusagen verändert, um das mal dumm zu erklären, ja.
Nein, nicht nur das, sondern weil auch die Geräte, die sie einlesen, einfach
das ist, genau, aus der Mode kommen. Und das Problem mit dem Readable, also es fehlt das Gerät, das hast du mit jedem Datenträger, mit jedem Datenformat.
Ja.
Das heißt, je mehr wir sozusagen speichern können, desto billiger und desto kürzer ist sozusagen das Material, auf dem wir speichern, verwendbar. Das ist ein echtes Problem. Also
Ja, im Augenblick, ja klar, also im Augenblick, na, wobei man digitale Daten, solange sich das Datenformat nicht ändert, was natürlich dann das nächste Problem ist.
Ja, aber genau das kommt dazu.
Also sozusagen, dass das alte Word, dass das neue Word die alten Word-Dokumente nicht mehr aufmachen kann, was ja durchaus eine Gefahr ist. Aber das mit den 0 und 1 ist ja dadurch relativ leicht lösbar, dass man das immer auf das aktuelle Medium kopiert.
Was aber ein riesen Arbeitsaufwand ist.
Das stimmt.
Es geht hier nicht um eine qualitative Wertung, verstehe mich nicht falsch, ne? Aber es ist einfach de facto so,
ja, klar.
Je mehr wir speichern und verbreiten können, und das beginnt eben mit dem billigen Papier des 19. Jahrhunderts, desto weniger haltbar sind die Sachen.
Das Archivieren ist ein aufwendiger Prozess.
Genau.
Und um es wirklich lange der kommenden Generation zur Verfügung zu stellen, muss man viel Arbeit investieren.
Also so ein handbeschriebenes Pergament aus einem Kloster des Mittelalters hat eine wesentlich größere Wahrscheinlichkeit, noch 200 Jahre zu leben, als irgendwie die Datei dieses Podcasts.
Na, das fängt ja schon auch noch ganz anders an. Ich meine so, ich habe einen Freund, der hat auch zwei, also der hat Zwillinge und dem habe ich neulich mal gefragt, machst du eigentlich, also weil ich kenne den doch so, du machst doch garantiert kein Backup von deinem Telefon. Und der so, nö, brauche ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, entschuldige mal bitte, überleg mal, stell dir mal vor, du musst irgendwann mal deinen Kindern, wenn sie 17 sind, sagen, es gibt keine Fotos von euch.
Ja, genau.
Weil mir mein Telefon mal ins Klo gefallen ist. Ja, genau. Und mach mal lieber ein Backup von dem ganzen Scheiß. Das ist, also, das halte ich wirklich für sehr, sehr wichtig, dass man das macht auch, weil es ist.
Ja, das ist auch zum Beispiel meine Schwiegermutter, die hat jetzt
digital. Ich meine, früher hat man wenigstens auch Grüne gehabt, da ist die Wohnung abgebrannt. Ja. Das war, darum waren die alle weg. Ja.
Aber das ist ein schönes Bild. Meine Schwiegermutter, die fotografiert digital,
ja.
aber die rennt permanent mit ihrem Chip zum Drogeriemarkt, um sich die Sachen ausdrucken zu lassen auf Fotopapier. Und ich habe sie da längere Zeit für ausgelacht, muss aber feststellen, ich, der das ganze Zeug irgendwie auf die Backup-Festplatte und die Cloud und sonst wo hinschiebt, ich habe das zwar alles auch noch, aber ich habe es halt nicht vorliegen. Ne? Ich kann halt nicht kommen und sagen, hier, guck mal dieses Bild, wie sie das macht, wenn sie sich 5 so Papierchen einsteckt.
Ja.
Oder 5 Ausdrucke einsteckt, sondern ich sitze dann da und suche in meinem Handy, wo habe ich es denn jetzt und welches von den 300.000 Knipsereien ist es denn jetzt?
Weißt du, man sortiert also die nicht aus, die Bilder.
Genau.
Ne?
Also die Nummer sich irgendwie nur auf diesen ganzen Horst geht ja schnell und ich habe ja eine tolle Kamera am Telefon und die Cloud, da ist es ja alles automatisch synchronisiert. Diese Overload an Daten, den du dir damit machst, der ist das nächste Problem, um später nochmal Sachen zu finden.
Also da wird es tolle Filter für geben.
Ja, ich sag, das ist eher so auf dem privaten Level ein Problem.
Ja, aber auch auf der privaten Level wird es dafür Filter geben.
Das wäre schön.
Also ich glaube, so Gesichtserkennungsfilters und hey, den ganzen unscharfen Scheiß, den schmeiße ich mal von vornherein raus. Und dann
nein,
so,
nein, diese Unschärfe nicht, das ist Kunst, lass sie drin.
Ja, okay, das ist... aber, merkst du? Aber, ja. So, okay, der dritte Sohn. Der dritte Sohn war zu einem Drechsler gegangen. Der schenkte ihm auf der Wanderschaft einen Sack mit einem Knüppel. So oft er sprach, Knüppel aus dem Sack. So sprang der Knüppel heraus und tanzte unter den Leuten herum und schlug sie erbärmlich. Na, das ist doch mal ein großer Spaß.
Das hätte ich auch. Nein. Nein, Frieden.
Der Drechsler aber hatte gehört, dass seine Brüder in einem Wirtshause ihre erworbenen Schätze verloren hätten. Also zog er in dasselbige, sagte, dass seine Brüder ein Tischchen deck dich und den Esel Bricklebrit bekommen. Was er aber da in den Sack mit sich führte, das sei noch köstlicher und noch viel mehr wert. Der Wirt war neugierig, meinte aller guten Dinge wären 3 und wollte sich in der Nacht den Schatz auch noch holen. Der Drechsler aber hatte seinen Sack unter sein Kopfkissen gelegt. Wie nun der Wirt kam und daran zog, sprach er: Knüppel aus dem Sack! Da fuhr der Knüppel aus dem Sack über den Wirt her, tanzte mit ihm und prügelte ihn so erbärmlich, dass er gern versprach, das Tischchen deck dich und den Esel Bricklebrit wieder herauszugeben. Das könnte von der NRA sein, dass dieses Märchen. Von dieser amerikanischen
Waffen. Also von der Waffen, weil du meinst, am Ende löst sich alles mit Waffen.
Am Ende, der Typ, der die Knarre hat, the good guy with a, siehst du, das ist so,
the good guy with a gun.
Ja. Was hilft gegen bad guy with a gun? The good guy with a gun. Ja. Das ist mal eine märchenhaft einfache Logik.
Gewalt, die clevere Alternative.
Genau. Naja, clever in dem Fall, naja.
Ja doch, also hier so eine gewisse Schleue zusammen mit ordentlicher Gewalt hilft den Kriminellen, Wirt irgendwie jetzt in den Griff zu kriegen.
Er hätte auch einfach hingehen können und sagen, ihr verprügelt den Wirt und das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Also
ist
jetzt
ja. Aber so ist ja lustiger. Das ist ja schon der Spannungsaufbau. Alles ja typisch. Das hast du heute ja ganz oft auch noch in irgendwelchen Filmen. Dass du denkst, naja, der einfache Weg wäre jetzt einfach, ihn zur Rede zu stellen. Aber nein, wir bauen noch so einen Spannungsmoment ein. Mal gucken, wer gewinnt. Damit wir auch irgendwie noch zu einer ordentlichen Action-Szene hinleiten können.
Genau, wie der Bösewicht, der immer noch seinen Plan erläutert, anstatt einfach eine Kugel in den Kopf zu
setzen. Richtig, genau. Das ist ja eine der bescheuertsten Konventionen in Krimis und Actionfilmen, dass gerade James Bond, ne, dieses, dass da immer stundenlang noch drüber geredet wird und so damit sich die
Vor allen Dingen dieses
Schurken
dieses,
um Kopf und Kragen reden. Ne?
Ja, dieses obwohl das ist dann jetzt eine schöne Folter, also dieses auf ein Brett legen, wo dann ein Laser den zerstückeln soll, bei Goldfinger, anstatt einfach eine Kugel zu nehmen, zack, Goldkugel in den Kopf, fertig.
Ja, oder bei Sky, hast du Skyfall gesehen, den letzten Bond?
Ja.
Die Nummer auf dieser Insel.
Den Film habe ich ja überhaupt nicht verstanden.
Ein großartiger Film.
Fandst du?
Ja, also einer der besten Bonds, ehrlich. Also, aber müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, aber die Nummer auf der Insel.
Ja.
Wenn sie da stehen und irgendwie mit den alten Waffen diese Wilhelm Tell-Nummer mit der Frau abziehen, dass sie ihr den Schnaps vom Kopf schießen. Mhm. Auch da, durch diese eingeschobene, ich erkläre dir nochmal alles, weil ich der geniale Schurke bin und so.
Ja.
Und dann, klar, am Ende lässt er sich dort fangen, der Schurke, das ist mir auch klar. Aber solche Momente gibt es ja ungefähr 5 in diesem ganzen Film, wo du denkst, ey, schieß doch einfach zu, schieß, ne, dann hast du es geschafft.
Ja.
Aber nein, jede Schurke in jedem guten Actionfilm muss sich um Kopf und Kragen reden.
Das stimmt.
Völlig absurd. Und so ist es hier auch.
Aber die Geschichte dieser Insel ist spannend. Aus dem Film.
Diese Insel, ja, das ist eine japanische Insel.
Das ist eine japanische Insel, also es taucht diese krass aussehende Insel einfach so, ist eigentlich, also sieht aus wie Wolkenkratzer, die quasi aus dem Meer rausragen. Genau. Und, das ist eine japanische Insel und da gab es Kohle drauf. Und das war mal die dicht besiedelste Fläche der Welt für 3-4 Jahre, als da die Kohle abgebaut worden ist. Da haben irgendwie auf dieser winzig kleinen Insel 4000 Leute gelebt. Und dann war irgendwann die Kohle alle und innerhalb von Wochen war die Insel wieder komplett leer und sieht seitdem tatsächlich mehr oder weniger so aus, wie sie in dem Film aussieht. Das ist echt, also habe ich mal eine schöne Dokumentation drüber gesehen, so eine Kurzdokumentation. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie die Insel heißt. Vielleicht weiß das ja jemand von den Hörern, dann kann man das in die Shownotes mitschreiben.
Ein ganz kurzes Zurück nochmal zu unserer Diskussion gerade über Datenformate und Verfallsdatum von Daten. Anton sagt im Chat völlig richtig, dass früher einfach weniger nicht relevante Daten aufgezeichnet wurden, weil das zu teuer gewesen wäre.
Ja, und nicht relevant schreibt er in Anführungsstrichen, weil natürlich das sowieso sehr subjektiv ist, was relevant ist.
Ja eben, das würde ja, wenn man als nicht relevant absolut ernst nehmen würde, würde das ja dem Faktum widersprechen, dass vor allem Schwachsinn auf Papier gedruckt wurde, weil es sich gut verkaufte. Also die Relevanz.
Na, und dass Geschichtsschreibung auch immer nur aus Sicht der Sieger gemacht worden ist und nie aus Sicht der Armen und weiß der Teufel
was. Nichtsdestotrotz hat er natürlich recht. Man hat nicht alles dokumentiert und aufgehoben, sondern nur das, was einem entweder super wichtig war oder was sich gut verkaufen ließ.
Oder was nicht verbrannt ist.
Ja, das ist aber jetzt der Schritt nach dem Aufschreiben.
Ja, klar. Aber auch dann ist der Auswahlprozess, wenn es nur einmal aufgeschrieben ist, dann hast du auch...
Hast du natürlich den Zufall der Naturkatastrophen und Kriege da mit drin, na klar.
Genau. So.
Jetzt, also die Action-Szene bei Nacht im Wirtshaus. Wird der Prügel es schaffen, den kriminellen Wirt in den Griff zu kriegen?
Und das haben wir doch schon raus.
Nein.
Ach so, doch.
Der Wirt kam und zog an dem Sack, da sprach der Mann: Knüppel aus dem Sack, und jetzt geht's weiter.
Ach so, da fuhr der Knüppel aus dem Sack. Haben wir jetzt so eine Werbepause gemacht, wo jetzt quasi so eine kleine Überschneidung ist.
Vielleicht. Gleich geht's weiter.
Da fuhr der Knüppel aus dem Sack über den Wirt her, tanzte mit ihm und prügelte ihn so erbärmlich, dass er gern versprach, das Tischchen deck dich und den Esel Bricklebrit wieder herauszugeben. Damit zog nun der jüngste Sohn heim, brachte alles seinem Vater und lebte mit ihm und seinen Brüdern in Glück und Freude. So, jetzt könnte es ja eigentlich zu Ende sein. Das klingt ja so ein bisschen so, und wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute. Ja, aber meine Frage ist noch nicht beantwortet. Was hat das jetzt alles mit der Scheuziege zu tun?
Das geht ja noch ganz ordentlich weiter. Das geht ja echt noch ganz schön.
Nee, es kommt nachher die Kurzversion ab 2. Die müssen wir, glaube ich, nicht lesen. Aber du müsstest den Schluss noch lesen.
Auf jeden Fall.
Weil ich will noch
wissen. Die Ziege.
Genau, die Ziege. Jetzt kommt's.
Die Ziege aber war in eine Fuchshöhle gelaufen. Wie nun der Fuchs heimkam und in seine Höhle guckte, funkelte ihm ein paar große Augen entgegen. Vor Schrecken lief er fort. Da begegnete ihm der Bär und sagte, das hat da eigentlich keine Erinnerung dran, das habe ich noch nie gelesen. Also ich kenne dieses Märchen, ich glaubte dieses Märchen zu kennen, aber da begegnete ihm der Bär und sagte: Bruder Fuchs, was machst du für ein Gesicht?
So ging es mir jetzt zu Weihnachten, als diese ganzen Märchenfilme kamen im Fernsehen.
Ja.
Da habe ich mit dem Graugnom den einen oder anderen Film angeguckt und einen auch mit dem Graugnom und meine Mutter, also seine Oma, zusammen saßen, ja, so vor dem Fernseher. Und war ein total spannendes Märchen und ich konnte mich aber kein Stück dran erinnern, wie das so ist. Und
dann hast du danach nochmal gelesen, war Die Hard 3.
Nee, Die Hard 3, genau. Nein, war schon ein Grimmsches Märchen, war auch relativ nah am Text entlang verfilmt. Ich habe da nur beim drüber nachdenken und hinterher recherchieren, wie man das ja mit dem Second Screen so macht,
ja,
festgestellt, dass wir das schon längst in der Märchenstunde besprochen hatten. Und ich habe das einfach wieder vergessen.
Was war es denn für Märchen?
Ja, merkst du was?
Ah, okay. Ach, du wärst kein guter Märchenerzähler.
Na doch, ich vergesse es immer wieder. Ich kann sozusagen.
Du musst es dann immer wieder ablehnen.
Ich kann ihn wieder neu erzählen.
Du bist ein guter Märchenvorleser. Aber ja,
das ist immer das erste Mal für
mich. Das habe ich mir früher mal gedacht, so. Wäre das nicht schön, wenn man, wie heißt das, Dings, Alzheimer hätte? Man müsste sich einfach nur aufschreiben, welche besten Filme der Welt sind, könnte sich jeden Tag neu angucken.
Genau, man lernt auch jeden Tag neue Leute kennen, um diesen schlechten Witz auch noch zu
bringen. Ja, genau.
Trotzdem, glaube ich, keine schöne Krankheit.
Nein, definitiv nicht. So, ja, begegnet dem Bär und sagte: Bruder Fuchs, was machst du für ein Gesicht? Ein grimmig Tier sitzt in meiner...
Moment, ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Die Ziege war in eine Fuchshöhle gelaufen, genau. Zwei Tiere. Wie der Fuchs nach Hause kommt, ist da aber ein Bär, drittes Tier.
Nein, wie der Fuchs nach Hause kommt, sieht der Fuchs zwei Augen in seiner Höhle
also
funkeln.
Also die Ziegenaugen.
Die Ziegenaugen.
Ah, rennt dann weg.
Okay. Rennt dann weg und begegnet auf der Flucht dem Bär. Und der Bär sagt: Bruder Fuchs, was machst du für ein Gesicht?
Ah, jetzt, okay.
Ein grimmig Tier sitzt in meiner Höhle mit entsetzlich feurigen Augen. Das will ich dir heraustreiben, sagt der Bär und ging zur Höhle. Wie er aber hinkam und die Augen schimmern sah, kriegte er auch Furcht und lief wieder zurück. Da kam eine Biene geflogen und fragte:
Maja, wo bist du?
Maja.
Entschuldigung, ja.
Was siehst du so verdrießlich? Was siehst du so verdrießlich aus, Bär? Es sitzt ein grimmig Tier, dem Fuchs, in seiner Höhle. Das können wir nicht verjagen. Die Biene sagte: Ich bin ein geringes Tier und ihr achtet mich nicht. Vielleicht kann ich euch aber helfen. Fliegt darauf in die Fuchshöhle und sticht die Ziege auf den platten, rasierten Kopf. Siehst du, dafür war es wichtig. Da springt sie auf, schreit: Meh, meh. Ihre Catchphrase? Das könnte man so T-Shirts machen. Meh, meh.
Das wär doch mal was für die Republika. Wir beide mit T-Shirt: Meh, meh, Märchenstunde.net.
Das wäre echt gut.
Meh, meh, Märchenstunde.
Meh, meh, läuft fort und niemand weiß bis auf den Tag, wo sie hingelaufen ist.
Okay, entschuldige, aber das ist doch die Nummer. Also mal ernsthaft so,
ja?
Oh scheiße, wir haben das Märchen mit dieser Ziege angefangen, wir müssen irgendwie diese Ziege nochmal unterbringen. Wie können wir...
Ja.
Und dann auch der nächste Sprung, ne? Also nicht nur, dass die drei Männer, also die drei Söhne irgendwie in der Zwischenzeit, in der die Ziege ein- bis dreimal gefüttert wird, mal kurz einen Beruf erlernen können und so erfolgreich werden, dass sie Wunderdinge geschenkt bekommen.
Ja.
Nein, auch ihr hintereinander nach Hause kommen mit all diesen Geschichten, das mindestens mehrere Tage müsste dauern. Mhm. Ändert nichts daran, dass die Ziege einen kahlgeschorenen Kopf hat und ihr die Haare auf dem Kopf nicht mehr nachwachsen, sodass die Biene sie stechen kann.
Mir fällt gerade auf, ob Banker vielleicht zu viele Märchen gelesen haben.
Warum Banker?
Weil sie offensichtlich damit durch sich in ihren hohen Boni legitimiert führen.
Ah.
Weil wenn man ein Märchen liest, wo ein Müller selbstverständlich einen Goldesel bekommt, dann denkt man sich natürlich auch, dann ist es ja auch durchaus angebracht, dass ich für ein Jahr Aktien hin und her schiebe, 2 Millionen Bonus bekomme.
Oder Kanzlerkandidaten, die eigentlich gerne
Sparkassendirektoren
wären.
Ach Gott.
Ja. Ah, jetzt natürlich, das Märchen geht um angemessene Entlohnung. Ich verstehe. Das Mindestlohn der Grimmschen Märchen. Tischlein deck dich. Vielleicht müsste Peer Steinbrück wirklich mal bei seinen Eierlikörrunden Tischlein deck dich mit den potenziellen Wählerinnen und Wählern durchdiskutieren.
Aber was wurde denn jetzt aus der Biene? Ist sie gestorben? Ich meine, Bienen sterben doch, wenn sie...
Heldenhaft, oder?
Ja.
Stimmt.
Alle wollen sich ständig hier beweisen in den Ding. Oder haben dann, ich meine, man kann ja auch, es gibt Bienen, also ist ja bei Menschen sterben die, ne?
Wenn die sterben, weil sie den Stachel verlieren, weil der so einen Widerhaken hat und deshalb in dem gestochenen...
Das passiert aber wohl nicht bei jedem Tier, das passiert nur bei sehr dicker Haut. Es gibt wohl auch Tiere, die Bienen sozusagen stechen können und dann kommen die wieder raus.
Das ist die Frage, ob Ziegenhaut so dick ist wie Menschenhaut oder nicht.
Genau, das wäre die Frage.
Lauter offene Fragen.
Das müsste mal jemand beantworten. Und dann könnte man sich wissen, ob der Fuchs und die Biene und der Bär fröhlich in dem Fuchsbau wohnten.
Und so eine Party machen. Der Bär und die Biene leben vom Honig irgendwie so. Du hast völlig recht. Also, was du vor ungefähr zwei Dritteln des Märchens schon gesagt hast, das ist hier so auf Schwachsinn und Klamauk geschrieben. Also, dass die große Schlussfrage die ist, wo ist jetzt die Ziege hingerannt? Ja, also. Genau.
Nachdem jetzt wirklich super. Jede Frage geklärt worden ist, aber wissen wir immer noch nicht, wo ist die scheiß Ziege abgeblieben? Und was ist eigentlich aus Mutter geworden?
Mutter? Stimmt, über die haben wir noch gar nicht geredet. Also wir schon, aber
ach so, Märchen, hier die zweite Variante ist das Märchen nochmal in Kürze.
Es gibt noch eine Kurzvariante. Die sollen aber die Hörerinnen und Hörer dann selber nachlesen.
Genau. Und hier zum Anhang, zum Tischchen deck dich Nummer 36.
Das ist herrlich. Der Anhang, das ist jetzt typisch Germanistenprofessoren. Also was die Brüder Grimm jetzt dazu erklären.
Bei diesen und dem folgenden Märchen, was auch immer das war, erinnert man sich an eine große Menge ähnlicher Mythen von wunderbaren Sachen, deren innerer Zusammenhang eine umständliche Untersuchung verlangen würde.
Die haben überhaupt keinen Zusammenhang.
Ja, genau. Mit dem Hauptgang der unsrigen hat sonderlich das erste Märchen im
Pentamerone.
Im Pentamerone, eine sichtbare Ähnlichkeit. Na gut.
Das Pentamerone ist eine Geschichtensammlung, die wahrscheinlich aus dem Italienischen kommt, wie der Name nahelegt.
Aber ob die Leute nicht vielleicht auch einfach manchmal zusammensaßen?
Und sich Quatsch erzählt haben, einfach Quatsch.
Ja, oder vielleicht auch solche Märchen als Gemeinschaftswerk entstanden sind.
Auf jeden Fall.
So, weißt du, so was ich jetzt mit diesem Podcast da eventuell vorhabe, dass man so da ist. Und ich kann noch einen drauflegen und dann komme ich noch. Und das war quasi eigentlich großes Märchen-Improv-Theater.
Ja.
Die haben einfach nur so da gesessen und haben sich Geschichten ausgedacht und dann kommen diese bekloppten Grimms vorbei und schreiben die auf.
Naja, es ist ja schön, dass sie sie aufgeschrieben haben, ist ja schön für uns, aber auch das führt uns zu dem Punkt unseres Anfangs zurück. Texte leben, Texte entstehen, kollaborativ, wie auch immer, die sind einfach nie fertig. Und dabei kann auch wunderbarer Nonsens rauskommen.
Ja, so wie bei uns jetzt hier, wenn wir eigentlich keine Ahnung haben, wo es hinführen soll.
Aber ich würde sagen, dass wir uns mit diesen guten 1,5 Stunden, die wir uns jetzt hier befasst haben, auch begnügen und einfach mal gucken, ob wir die Ziege finden.
Gut.
Genau.
Maya,
wo bist du? Genau, wir nehmen Willi mit und gucken nach der Ziege.
Wie hieß der scheiß Esel jetzt?
Bricklebrit.
Das einzige Lebewesen in dem ganzen Märchen, was überhaupt irgendeinen Namen hat.
Ich muss da ja, weil ich als Lego-Junkie eins der wenigen englischen Wörter Brick. Das Brick. Ja, genau. Ich habe eine gewisse Vorstellung von diesem Esel.
Er hat so 4 Noppen auf dem Rücken oder genau. Was?
Und die Dukaten, die er scheißt, die haben 8 Noppen.
Na gut, dann drücke ich jetzt.
Vielen Dank fürs Zuhören an die Live-Zuhörer. Vielen Dank für die, die uns in der Konserve hören. Und ganz, ganz, ganz vielen Dank an Vogelwarte und Anton, die und eventuell alle anderen, die beim Shownotes schreiben geholfen haben.
Genau.
Super. Und dann so in knapp 2 Monaten.
Genau. Flattert uns und schickt uns Käse und
Ziegenkäse
und
leckeres Marzipan und alles andere. Edle Spezereien aus den Manufakturen eurer Heimat.
Genau. Aus den Bioläden eurer Heimat. Tschüss.
Tschüss. Danke.